Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Du hast heute was Spannendes zu berichten mitgebracht, denn wie mir geheime Quellen verraten haben, warst du kürzlich auf der MagicCon in den Niederlanden in Amsterdam und hast dort jede Menge geiles Zeug erlebt. Und without further ado, schieß mal los. Wie war die MagicCon? Was ging da ab?
Erstmal zur Einführung. Wie wir ja schon mehrfach erwähnt haben, bin ich ja seit 3 Jahren schwer Magic-süchtig. Und wie es dann so ist, muss man natürlich dann in die Kathedrale des Magic-Spielens auch unbedingt nochmal fahren. Und das haben wir dieses Jahr mal gemacht. Es war jetzt die 2. europäische MagicCon, glaube ich, letztes Jahr in Barcelona, dieses Jahr in Amsterdam. Und ein paar Kollegen und ich aus der einen Playgroup, Grüße gehen raus und vielen Dank, dass ihr mich überredet habt, damit hinzufahren, haben uns gesagt, Mensch, wenn die doch mal so nah ist wie Amsterdam, dann lass uns doch mal dahin fahren. Und ich habe es halt bereut, muss ich sagen.
Klingt auf jeden Fall einer echt spaßigen Sache. Meine Magic-Zeit liegt ja schon ein bisschen weiter zurück, als das in Deutschland damals erstmalig rauskam, eingeführt wurde. Haben wir damals vor dem Fedes Spielwarengeschäft an der Konstabler Wache in Frankfurt, bevor er aufgemacht hat, morgens schon gestanden, der Ralf und ich. Ralf, Gruß an dich an der Stelle. Und haben gewartet, bis sie den Laden aufmachen, sind rein und dann waren die Magic-Karten noch nicht da. Und dann haben wir da oben, ich glaube, noch 2 andere Typis waren da, also waren insgesamt zu 4. Und dann kam irgendwann der Mitarbeiter und hat dann da die Palette, ne, also nicht so eine große Holzpalette, nur so eine Stiege, weißt du, was ich meine? So ein, ja. wo Basispacks und Booster drin sind, hat die ins Regal geräumt und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, es ist einfach zu lange her. Ich glaube, der Ralf hat direkt das ganze Ding geballt und ich hatte ein paar Päckchen, so ging's los. Und mein Kumpel Ralf, der hat dann ganz intensiv sich dieser Leidenschaft gewidmet und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hat er es sogar geschafft, alle Karten, die es bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab, zu besitzen, auch limitiert im Original, also alles.
Dann hat er wahrscheinlich jetzt einen Haufen Geld daheim liegen, wenn er es noch hat.
Mittlerweile hat er sich davon getrennt und er hatte eine Zeit lang auch, glaube ich, die größte oder eine der größten Magic-Seiten weltweit betrieben. Das macht er aber auch nicht mehr, macht jetzt andere Sachen. Aber so, das war so mein initialer Zündungspunkt, wo ich in die Magic-Welt vor vielen, weiß gar nicht, 20 Jahren reingestartet bin. Und war auch Feuer und Flamme, habe jede Menge gezockt, Karten gesammelt, zu Hause gesessen, samstags, weißt du, 5 Stunden nur Deck gebaut.
Ja, wer kennt's nicht?
Genau, also die
I love it. I love
Magic-Fans jetzt dazu, für die ist es natürlich der Standardprozedere. Ich habe Schwarz-Rot immer gespielt und ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Genau, und zwar damals, also vielleicht ist das heute noch ein Ding, keine Ahnung, zu lange her, aber ich habe damals vor allem versucht, 2 Karten zu bekommen und habe es dann auch geschafft, nämlich den Royal Assassin und
den gibt's noch.
Genau, und den Icy Manipulator.
Ja,
oder Manipulator. Und du weißt ja noch, was der macht, ne? Der Royal Assassin macht, dass du eine beliebige Karte, egal welche, tappen kannst und der Icy Manipulator vernichtet eine getappte Karte und damit kannst du, egal wie stark die Kreatur des Gegners war, alles aus dem Game rausballern. Und
wird auch heute in der Combo noch gespielt hier.
Wird noch gespielt.
Ja, aber mehr in den Pioneer Standard, also in den 60er Decks, denke ich, im Commander-Format. Ja, auch sieht man mal, ich habe es auch bald, also den Royal Assassin habe ich selber.
Der ist so geil, ja.
Den anderen müsste ich jetzt nachgucken. Meine Sammlung ist ja auch nicht gerade klein geworden die letzten Jahre. Ja, aber ja, also ich muss sagen, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Magic hat ja gerade verrückterweise, und das kann auch gar keiner so erklären, wir haben ja auch mit einigen Leuten da an dem Wochenende drüber gesprochen, ja, während Corona ein absolutes Peak erlebt hat. Ne? Und dieses Peak hält mehr oder weniger immer noch an. Und wie das passieren kann, dass während Corona, wo du dich eigentlich mit keinem treffen kannst, ein Spiel, wo du dich mit 4 Leuten, also Commander-Format ist ja mit 4 Leuten, was ja da den absoluten Peak erlebt hat, was auch Magic absolut zumindest für die breite Masse verrückterweise zugänglicher gemacht hat, obwohl es viel schwerer ist, aber gut, bisschen seltsam, schwer zu erklären, warum das so ist. Aber es ist der Wahnsinn. Man merkt es halt auch an dieser Convention, wo wir eben waren halt. Ne? Also es ist verrückt. Wirklich absolut verrückt.
Für alle, die jetzt mit Fragezeichen vor den Augen da sitzen und keine Ahnung haben, worüber wir reden, vielleicht nochmal ganz kurz eine Aufgleisung für euch. Und zwar, Magic ist ein Sammelkartenspiel oder Trading Card Game, wo so im Prinzip sich zwei Magier duellieren miteinander. Jeder hat eine Anzahl von Lebenspunkten. Ich glaube, 20 sind es, ne? Wenn das noch so ist.
Commander 40.
Oder genau. Und
im also Prinzip kommt ist auf, so, die, auf den, den Spielart an, ne? 20, genau. 40, kommt drauf an, was man spielt.
Als ich angefangen habe, gab es nur irgendwie das klassische, ne, ja. Zwei Personen spielen gegeneinander. Es sind quasi zwei Magier, man hat 20 Lebenspunkte. Wer zuerst die Lebenspunkte des anderen weggemacht hat, hat gewonnen. Und es gibt, ich weiß nicht mehr, wie viele Arten von Magie? 5 oder so? Also rote Magie, naja. Schwarze.
Also genau, Farben gibt's 5. Mit Colorless 6.
Und mit Colorless 6, genau. Und man kann sich dann halt eben, man kauft sich diese Kartenpacks, du weißt nicht, was drin ist, du weißt nur, dass in dem kleinen Kartenpack garantiert eine seltene Karte, zwei weniger seltene und der Rest Standardkarten sind. Das war das früher so eine Regel. Das
gibt's heute alles nicht mehr so in der Form. Ach,
okay.
Also diese Booster-Packs nennt man, das sind genau. Mittlerweile anders aufgebaut. Und auch heute ist, ich kaufe zwar auch hier in der Booster, aber so der wirkliche Place to be ist so Card Market. Wo du genau, von Händlern europaweit, deutschlandweit, weltweit gezielt Karten kaufen kannst.
Dann, ne? Ich glaube, da muss man noch erklären, es gibt halt oder gab früher oder grundsätzlich gibt es halt so Grundpacks mit 60 Karten. Da kann man sich dann schon mal echt so eine Basis anschaffen. Und dann gab es Boosterpacks, wo 15 Karten drin waren, also so dünne Pakete. Du weißt halt nie, was drin ist. Das ist immer ein bisschen Glücksspiel. Und dann kaufst du die halt, packst die Karten aus. Die können natürlich von allen verschiedenen Magiearten sein und du suchst dir halt für dich raus, was du cool findest und baust dir dann aus deinem gesamten Kartensammelsurium ein Deck zusammen, mit dem du dann wirklich gegen jemanden spielst.
Ja, und das ist halt kompetitiv halt, ne? Man spielt gegen andere, das ist ja auch der absolute Reiz, sag ich mal, da dabei.
Genau. Ne, die beste Strategie zu haben, ne? Das bessere Deck zu haben.
Genau, und gerade jetzt, wie ich ja vorhin gesagt habe, haben sie vor ein paar Jahren, ist dieses Commander-Format, das gibt es auch schon länger, das hieß früher Elden Demon Highlander, entwickelt, wo du eine andere Art Deckbau dann auch hast und auch zu viert gegeneinander spielst.
Auch spannend.
Also du hast dann 100er Decks, hast einen Commander, wie das Format ja sagt, der deine Farbidentität vorgibt, also wie jetzt bei dir, wenn du Rakdos spielen würdest, schwarz-rot bräuchtest du jetzt eine Kreatur, die schwarz-rot und legendär ist. Das ist dann dein Commander. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, das sprengt den Rahmen.
Ja.
Und darfst in dem Deck jede Karte nur einmal drin haben.
Ah, okay.
Außer es steht auf der Karte drauf, dass du mehrfach drin haben darfst. So Apostel oder Red Pack oder so, die kannst du dann noch mehrfach drin haben. Es sind immer nur ganz wenige, bei denen das ist. Oder so Zwerge, gibt es dann 7 Zwerge, die darfst dann 7-mal den Zwerg drin haben. Keine Ahnung. Und das hat dieses Format brutal nach vorne gebracht. Oder dieses Magic generell. Interessant. Weil du kannst heute halt, also eigentlich ist es von der Prämisse her, ist es viel schwieriger, weil du musst halt ein 100-Karten-Deck handeln und das muss konsistent sein. Und du hast ja, es ist eigentlich viel einsteigerunfreundlicher, wenn man es genau nimmt, aber es ist ihr Einstieg, Wizard of the Coast, Einstieg in diese Magic-Welt. Du kannst heute für 30, 40, 50 Euro, kannst du so Pre-Con-Decks kaufen, also pre-constructed Decks.
So vorgefertigte,
die sind direkt spielbar, so haben wir auch angefangen. Wir machen heute noch oft mittwochs in unserer Runde, dass wir einfach nur mit Precons spielen, die keiner selber gebaut haben, damit das Power-Level so ein bisschen gebalanced ist.
Oh ja.
Es gibt aber auch da gibt es mittlerweile, es gibt Precons, die sind 200-300 Euro wert schon, wenn sie rauskommen. Hier gleich der direkte Hass an alle Eldrazi-Spiele. Und dann ist natürlich das Power-Level nicht mehr gegeben halt, ne? Das ist dann schon
schwieriger. Das kann ich nachvollziehen, als ich mir damals mit vielen Stunden Arbeit dieses schwarz-rote Deck gebaut habe. Nachdem ich das hatte, habe ich damals kaum noch Spiele verloren. Das war eigentlich fast immer gewinnen, weil diese Combo, das war alles so gut aufeinander abgestimmt.
Das muss halt stringent sein, das muss
in
sich funktionieren.
Und dann nimmst du dann, verfeinerst du auch nach jedem Spiel, wenn du merkst, irgendwas hat nicht funktioniert. Also das Schöne ist, dass du so eine eigene Strategie fährst durch die Karten, die du im Deck hast und du verfeinerst das immer weiter, bis du irgendwann halt zu einem Deck kommst, mit dem du wahnsinnig gerne spielst und auch erfolgreich bist. Aber der Reiz ist auch immer, du weißt natürlich nicht unbedingt, was hat der andere in seinem Deck, ne? Und wie reagiert er auf deine Spielzüge?
Das ist natürlich spannend, dass das Hauptthema bei Commander ist eigentlich, und dann gehen wir auch mal kurz auf die Magic-Con noch selber an, ist, dass du gegen 3 Leute spielst, die alle 3 sehr starke Decks haben, die alle 3 andere Strategien verfolgen. Und einer der Hauptbestandteile ist Politics on the Table. Den anderen irgendwo unerschwellig klar zu machen, dass du der Gefährliche bist und nicht ich.
Ja.
Dass ich 3 gegen du fängst an, hast eine super Runde, es geht, läuft alles super, hast du 3 Leute gegen dich, verlierst du. Kannst das stärkste Deck von allen haben. Also mal lassen mag CEDH, das ist dann so die High Class halt, ne? Dann ab da wird es auch richtig teuer, lassen wir mal außen vor. Aber so in dem Format, wo wir spielen, so bis Power Level 7, 8, ist halt wirklich so, der bringt das beste Deck nix, wenn die anderen drei gegen dich spielen.
Ja, das, weißt du, warum mich das ein bisschen erinnert? An Munchkin. Das ist ja auch so ein ganz einfaches Kartenspiel, wo es darum geht, Monster zu erschlagen und Schätze zu bekommen. Und das ist immer so, alle fangen bei Level 0 oder nee, 1 an und wer als erster Level 10 erreicht, also so 10 Monster geslayt hat oder so, dadurch levelst du immer eins hoch, der hat gewonnen. Und natürlich guckt jeder immer, wie viel welches Level die anderen Spieler am Tisch haben. Und wenn der Erste jetzt versucht, seinen Winning-Move zu machen, verbündet sich im Regelfall der ganze Tisch gegen denjenigen, versucht ihn aufzuhalten. Dann hast du plötzlich 3 gegen 1 oder so.
Das ist halt, das macht dieses Spiel super interessant. Weil du musst halt viel Threat Assessment machen, was ist gefährlich. Ist ja, je nachdem, wer auch mitspielt, sind ja auch andere Karten dabei, die man dann nicht so kennt. Du musst ja einen riesigen Kartenpool kennen, um das zu spielen.
Oh ja,
du musst ja nicht nur deine kennen, du musst ja eigentlich alles Mögliche kennen, was die anderen rauslegen.
Das erinnert mich total an MOBA-Games wie League of Legends oder so. Ne? Da gibt es halt dann irgendwie 100, 120 Charaktere, aber wenn du es wirklich professionell spielst, musst du die halt alle kennen und ihre Fähigkeiten kennen.
Wir reden ja halt hier von 10.000, 20.000, 40.000 Commander-Karten, die es gibt. Ne? Also Karten, die, ich glaube nur allein Stables, die eigentlich in allen, also wenn du ein weißes Deck hast, hast du diese Karte drin, das nennt man dann Stable, weil die werden dann hauptsächlich da drin gespielt, gibt es schon Tausende.
Das ist irre, ne?
Und also ich spiele das jetzt 3 Jahre, denke mal, dass ich doch für meine Spielzeit relativ gut oder okay bin und bei mir macht halt aus, dass ich mir diese Karten sehr gut merken kann und halt auch weiß, wenn die Karte jetzt liegt, das ist super gefährlich, weil er muss jetzt nur noch die andere Karte dazulegen, die du vorhin auch gesagt hast und dann haben wir alle verloren.
Ja.
Deshalb bei CEDH ist das halt, da kann ich es nicht so gut, weil da ist halt auch die Power-Kurve zu hoch. Aber so in normalen Games ist schon dieses Threat Assessment. Und dann ist halt dieses Politics on the Table. Und dieses Diskutieren untereinander. Und dieses, wer macht was, wer reagiert wo drauf, wer handelt das. Das hat das ganze Spiel super nach vorne getrieben. Weil auch diese Content-Creator-Thematik ist dadurch, also Leute, die das im Twitch, YouTube etc. pp.
pushen das.
Spielen, das ist so unterhaltsam geworden, dazu zu gucken. Man lernt viel, die Leute sind super unterhaltsam, die das machen auch viele. Gibt auch in Deutschland sehr viele mittlerweile, die da sehr, sehr guten Content machen. Kommt man da sehr gut rein in das Thema auch.
Das gab es natürlich, als ich angefangen zu spielen, alles in dem, also Cons gab es glaube ich schon, doch gab es definitiv, aber du hattest da noch keine Internetpreislisten, da gab es noch eine Paper-Preisliste, die monatlich rauskam, wo du geguckt hast, was die Karten wert sind, ne? So die Börse quasi in einem Paper.
Also das hat ja heute Form angenommen. A, hast du EDH-Rec. Es gibt ganz, ganz viele Plattformen, wo du deine Kartendecks hochladen kannst. Also wo du sagst, hier, ich habe mein Engel-Deck, mein DSA-Deck, das lade ich jetzt mal hoch, dann sehe ich, wie teuer mein Deck ist oder zeigt das, kann das halt anderen Leuten zeigen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Plattformen davon, Moxfield etc. pp. Mhm. Und dann gibt es eine Dachplattform, also so eine Base-Plattform, EDH-Rec heißt die, und die führt alle diese Plattformen zu einer Plattform über sich zusammen.
Ja, so eine Meta.
Und dann kannst du sagen, ich möchte gern den Commander spielen. Und dann siehst du, welche Karten in welchem Segment da viel gespielt werden und welche Strategien damit verfolgt werden. Mhm. Siehst die Preise, das ist dann gleich verlinkt zu Card Market oder
Easy
Games. Dann kannst du sagen, ich möchte mir einfach das Deck nachbauen. Dann kaufst du das einfach nach. Das ist halt mehr Pay to Win, ja? Die ganze Geschichte, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Nee, also es ist wirklich Pay to Win. Es ist der Wahnsinn.
Und wir haben früher ja auch viel so, also Geld war natürlich nötig, um sich die einzelnen Booster-Packs und so weiter kaufen zu können damals. Man hat vor allem über die Booster damals immer versucht, auch gute Karten für sich zu bekommen. Es gab natürlich auch noch nicht so viele Editionen und Franchises, wie das heute ist, ja völlig ausgeartet.
Komplett ausgeartet. Ich muss jetzt auch sagen, obwohl ich einer der Rookies bin, selbst für mich ist es schon übertrieben.
Es ist heftig, ne?
Die haben früher pro Jahr 1-2 Sets rausgehauen.
Viel weniger.
Ich glaube, die haben dieses Jahr 6 Stück rausgehauen schon.
Du bist damals schon nicht hinterhergekommen mit dem Nachkaufen und so. Und deswegen irgendwann habe ich auch alle meine Karten an einen Freund. Ich hatte damals so, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, 4.000 Karten, glaube ich. Da bin ich
schon weit drüber, Tobi.
Ja, das war so mein Zenit. Da habe ich dann alle auf einen Schlag verkauft. Der war dann sehr glücklich und ich habe dann einfach für mich meinen Cut gemacht. Ich hatte damals eine geile Zeit damit. Ich finde das Spiel weiter super geil. Also habe nur einfach keine
Zeit. Herzlich eingeladen. Die 50 Euro nachträglich zum Geburtstag, Precon, schwarz-rot, weiß ich genau, was ich dir schicke.
Klingt sehr geil. Also mit einem vorgefertigten Deck würde ich auf jeden Fall eine Runde zocken, weil das Game an sich ist super geil. Ja. Ich habe es wirklich nur aus Zeit.
Und das ist auch die Einstiegsdroge. So haben die Schweinebande, hat mich da auch so reingebracht. Oh, das ist wie auf dem Schulhof früher. Was hier, nimm doch mal kurz.
Ja,
Probier doch mal dieses, wie heißt das, Heroin? Dann spritze ich mir das. Da kann doch nichts passieren, wenn ich mir das 2-3 Mal spritze. Ich brauche das jetzt wöchentlich 3 Mal. Das gibt's doch gar nicht. Genauso ist es.
Es ist wirklich so, es hat eine ganz starke Anziehung, eine ganz große Lust macht das aufs Zocken. Vor allem, weil es halt, jedes Match ist halt anders. Es ist super komplett spannend. Also du hast wirklich immer ein einzigartiges Erlebnis. Jedes Mal, wenn du spielst.
Also wir spielen super. Das muss man ja sagen, ich habe jetzt ja mehrere Spielgruppen hier bei uns. Also man hat dann auch so gemerkt, dass es doch viel mehr Leute gibt, auch hier bei uns im Bekannten- und Freundeskreis, die das spielen. Der hat sich jetzt natürlich dadurch auch erweitert. Es gibt hier in Hanau, gibt es auch so einen Laden, der hauptsächlich eigentlich Yu-Gi-Oh! Macht, oder Pokémon, sag ich mal. Card Buddies, auch absolute Empfehlung, kann man mal hingehen. Schöner Laden, super nette Leute, Card Buddies Hanau. Top. Adresse sind jetzt auch lizenziert der Wizard Store, also dürfen jetzt auch lizenziert die ganzen Wizard-Produkte, also Magic-Produkte verkaufen. Ist alle paar Wochen ist da auch Commander Night. Das heißt, da kann man abends hinfahren und dann ist Open Table. Kannst du dich hinzocken, kannst Commander spielen. Dann ist auch immer mal Release-Events. Dadurch, dass die anderen Releases sind die auch relativ häufig. Kann man dann auf
die Leute in den Laden rein.
Discord genau gucken, was da für Events sind. Ist wie gesagt eigentlich eher Pokémon Yu-Gi-Oh!-Style, dieser Laden, aber es sind gerade bei den Commandern halt super viele Leute da, auch so, ich sag mal, in unserer Altersklasse. Und es ist immer eine super nette Atmosphäre, super schöner Laden, sehr neu, sehr ordentlich. Feine Menschen, die da arbeiten, echt, kann man nur empfehlen, sag ich mal.
Das ist halt so ein bisschen Fans für Fans auch, ne? Also genau. Die Leute. Ich habe das ja selber verkauft, die Karten, 1996 bis 99. Habe ich ja selbst in so einem verrückten Fantasy-Shop gearbeitet, den Game Store, der ja früher in der Zeitgalerie war, den es aber jetzt nicht mehr gibt, weil es die Zeitgalerie nicht mehr gibt, die wurde abgerissen. Steht ja jetzt auch die Maizeil. Und da haben wir das verkauft und wir hatten auch die Leute vor Ort, die dann da gezockt haben, aber nur während der Geschäftszeiten. Also abends war dazu. Das war immer toll.
Du kannst da theoretisch während den Geschäftszeiten spielen und die haben halt immer, also alle paar Wochen ist halt alle 3 Wochen oder 4 Wochen ist, oder ich weiß sogar alle 2, ich weiß gar nicht, wir gucken immer auf Discord, ist dann Commander Night oder dann ist mal ein Draft-Event, wenn ein Release ist und so. Da haben wir jetzt auch fest hin und denkst, na gut, wir gucken einfach mal und dann triffst du 3 Leute, die du schon seit 20 Jahren kennst, dass alle, du spielst
Magic. Was machst du hier?
Ja, und dadurch, ich bin jetzt schon in so 3-4 Gruppen drin, die regelmäßig spielen. Brauchst du denn nicht sagen, wie gut das so ankommt, wenn man fast jeden Abend Magic spielen könnte?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass deine Herzensdame das ein oder andere Wörtchen da manchmal mitreden möchte.
Sie selber will ja nicht mitspielen. Ich hätte ja auch schon längst ein Deck geschenkt. Also so ist es nicht, ne?
Ich muss mal
sagen, doch geil, Trasi.
Es ist nicht für jeden was, aber was ich geil finde, oder geil ist das falsche Wort, was ich cool und auch spannend daran finde, ist, dass es ja auch viele junge Leute gibt, die sich dafür begeistern.
Brutal,
ja. War ja bei mir genauso, war ja auch damals jung. Und,
obwohl, ich muss sagen, der wirkliche Kron, das wird auch auf Dauer, wird das ein Problem für Magic. Das haben wir auch gerade auf der Rückfahrt von der MagicCon so ein bisschen ausdiskutiert. Grüße an Fabi, der da sehr, sehr schmetterndes Plädoyer, was ja auch richtig war, mal rausgehauen hat. Das Problem ist, dass unsere Generation das total hypt, aber die jüngere Generation dann doch eher auf Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Geht. Und da hat Wizard echt ein Problem, die an Land zu ziehen.
Oder eben auch Sachen wie Hearthstone und so halt lieber online konsumiert, als wirklich hier Ordner voller Karten zu haben, die du pflegst mit Deckguard und also mit Schutzhüllen und Pipapo. Ne? Das ist ja auch...
Es gibt ja bei Magic auch diese Arena, die ist ja überragend gut mittlerweile. Ne? Da wird halt hauptsächlich die 60er Kartenformat, was du 1-gegen-1 gespielt. Und aber mittlerweile auch so eine Art Commander und ganz viele andere Spielmodi noch. Und das ist wirklich gut. Und das ist halt auch super zum Lernen, weil das erklärt dir halt die Spells resolven etc. pp. Und das ist, damit habe ich auch am Anfang viel gespielt. Aber ich bin dann irgendwann, ist es zu viel. Du kannst nicht eine richtige Magic-Kartensammlung betreiben und das noch. Und ich bin ja auch nicht nur Spieler, der super viele Karten so zum Spielen hat. Wenn ich Booster kaufe, ich verkaufe ganz selten mal eine Karte. Also nur, wo ich sage, okay, die ist jetzt super viel wert, die ist ein bisschen was wert. Ja. Dann kaufe ich mir mal wieder 2-3 Booster hier mit meinem Kollegen, Grüße Florian, mit dem der mich da dazu gebracht hat, der Hund. Wenn wir teure Karten haben, die der andere haben will, und dann sagen wir jetzt hier, das kostet 10 Euro oder 20 Euro, das kostet halt 2 Booster. Dann bringe ich wieder 2 Booster mit, er bringt mir 2 Booster mit oder mal 3. Oder wir tauschen einfach mal. Also es ist auch generell, in der Community wird viel getauscht. Ja. Geht nicht unbedingt immer über Geld. Ich habe jetzt auch so einen Ordner angelegt, wo halt jetzt nur in meinem Power-Level und Preis-Level Karten drin sind, die man dann doppelt, dreifach hat und er nicht gern spielt oder nicht gut findet. Und dann kann man die auch immer mal tauschen. Das ist auch immer mal super nett.
Das ist ein Tauschordner. Ja. Wir hatten damals natürlich überhaupt nicht das Geld, um da über Geldkarten von irgendwem zu kaufen. Das war einfach finanziell nicht drin. Da lief alles über Tauschen. Da haben wir dann teilweise in der Schule gehockt, das Zeug mitgebracht und dann im Pausenraum getradet. Und ich habe, lange nachdem ich aufgehört habe zu spielen, gab es ja auch verschiedene Magic-Computerspiele, also auch vor dem neuesten. Und die habe ich tatsächlich dann Lust drauf bekommen und habe viele von denen auch gespielt, zusammen auch mit meiner Freundin, die Singleplayer-Kampagnen, die da drin waren. Die haben nämlich extrem viel Spaß gemacht und die waren auch nicht immer einfach. Und da haben wir uns Nächte... Ist zum Lernen halt, ne? Ist zum Lernen und du kannst da auch online gegeneinander spielen, das haben wir aber kaum gemacht. Da ist auch sehr positiv zu erwähnen, es gab ja mal, also nur ganz kurz am Rande, es gab vor ein paar Jahren, hat Elder Scrolls auch so ein Online-Trading-Card-Game, die Elder Scrolls Legends rausgebracht. Ich habe mich instant verliebt in dieses Spiel, weil die hatten saugeile Singleplayer-Kampagnen, bei denen quasi so eine klassische Elder Scrolls-Geschichte auch erzählt wurde. Also du hast dann quasi einen Kampf nach dem anderen gemacht und zwischendrin hast du so, ich sag jetzt mal vorsichtig, Cutscenes gehabt, die dir so einen richtigen Story-Schwang erzählt haben. Und diese Combo war super gelungen und ich mochte die Karten, die Animation. Also rundum würde ich dem eine 9 von 10 geben. Und das haben sie aber leider dann irgendwann eingestellt.
Man ich habe das auch angetestet.
Oh ja, habe ich super geliebt.
Fand ich aber vom Spielmechanik nicht tief genug.
Es ist flacher als Magic, aber es bietet dir einfach so ein super nettes Casual-Gaming-Erlebnis. Und es ist schade, dass es aufgehört hat. Da würde ich heute noch ab und zu mal eine Runde zocken. Aber zurück zur Con. Wir haben uns jetzt schon so
im Spiel verloren. In einer meiner Magic-Gruppen, wo ich regelmäßig dabei bin, Grüße gehen raus an die Jungs, kam dann irgendwann die Idee aufkommen, wir fahren zur Magic-Con. Ist natürlich nicht ganz günstig, dieser Ausflug. Ist auch je nachdem, wie man sich den von der Eintrittskarte her gestaltet, sehr, sehr teuer.
Also ihr habt nicht in der Halle auf dem Boden auf einer Matratze gepennt.
Nee. Und nur allein bei den Eintrittskarten, das ist brutal, was da aufgerufen wird. Also wirklich, also ich habe jetzt so für.
Was kostet das?
Ich habe so eine Wochenendkarte, die Standard-Wochenendkarte gehabt, die hat so 110 Euro, glaube ich, gekostet. Also das war dann Freitag, Samstag, Sonntag. Und die anderen hatten dann schon so eine Stufe gehoben, das waren dann so 430 Euro.
Boah.
Da waren aber dann halt auch schon lauter Gimmicks mit drin, Rucksack, Playmat, lauter Booster. Und dann kannst du halt auch den ganz richtig gutes Zeug auch rausholen. Hab ich gesagt, na ja, guck ich lieber, dass ich bin da ein bisschen knauserisch immer über sowas. Ja. Und dann halt, dann gibt's noch das Lotus Package, dann hast du da vorab Zugang, das ist dann VIP-Zugang. Ich meine, das hat so 800 Euro oder so gekostet.
Das Lotus-Package spielt natürlich auf die Black-Lotus-Karte.
Genau, auf die Black-Lotus, auf die ikonische Black-Lotus, von denen ich auch einige da gesehen habe.
Also ich habe die auch schon mal live vor mir liegen sehen und das war schon was Besonderes.
10 Stück oder so gesehen an dem Wochenende. Aber nicht, hat keiner gespielt, die waren nur zum Verkauf. Die teuerste waren 126.000 Euro.
Also ich wollte mich gerade fragen, ist es immer noch die seltenste und teuerste Karte der Welt oder gibt es da mittlerweile eine andere? Die
seltenste und teuerste Karte. Es gab vor einem Jahr,
der eine Ring.
Genau, Universe Beyond. Und da haben sie die, für mich eins der tollsten Sets, muss ich sagen, also von diesen Universe Beyond Sets, Herr der Ringe gemacht. Und da gibt es einen One Ring. Also der One Ring ist ein Artefakt, ein super gutes Artefakt. Ich habe auch einen einzigen davon, die sind super teuer geworden mittlerweile, kostet auch 80 Euro, glaube ich. Oder 90, je nachdem, was man für einen hat. Für eine Karte, schon für in der 100 Karten im Deckkast, ne? Ja. Und da gab es einen, den sie gemacht haben, einen einzigartigen. Also den gab es nur einmal, der ist auch lizenziert mit einer 1. Und den hat ein Kanadier gezogen.
Ja, da habe ich die News-Artikel gelesen.
Und den hat Post Malone, viele kennen den ja, Musiker, verrückter Typ, aber auch sehr tief im Magic-Thema drin. Und ist auch, wird von Wizard of the Coast auch so ein bisschen als Galionsfigur oft benutzt. Ist aber ein geiler Kerl. Ich gucke auch oft Runden, wo der Mitspieler super gut, super guter Magic-Spieler. Und der hat dem den abgekauft für über 2 Millionen US-Dollar. Das ist
völlig wahnsinnig, oder?
Der Typ hat gezittert, wie der dem die Karte gegeben hat. Oh, also die haben die vorher gecredited heißt bewertet. Die sind, glaube ich, von 5 oder 10 Grading-Agenturen gecredited worden.
Ja.
Und dann wieder dem, der hat ihn
also abgekauft. Gutachten erstellt sozusagen. Ja, in welchem genau, Zustand Gutachten, ist die Karte? Gutachten. Wie gut wurde die erhalten? Ne? Und
ja. Und dann hat er die dem für 2 Millionen oder 2,5 Millionen US-Dollar verkauft.
Hätte ich meine 4.000 Karten mal aufgehoben, wer weiß, ne?
Aber der ist ja letztes Jahr erst gedruckt worden und den gibt es auch nicht mehr wieder. Ja, den wollen sie nicht mehr nach. Also generell wollen sie dieses Set nicht mehr reprinten. Deshalb sind viele Karten sehr teuer.
Wollten eine Einzigartigkeit schaffen, ne? Das war schon das Ziel dahinter. Finde ich ja auch geil, sowas, weil. Es ist ja so bei Magic-Karten und auch anderen Sammelgegenständen, dass die immer so viel wert sind, wie die Menge, die interessiert ist, bemisst. Ne? Also ja, das ist ja
so eigentlich... So viel wert, wie ich Stelle für gebe.
Genau. Und insofern ist es ganz spannend, dass so Sachen wie Black Lotus sich über so, so viele Jahre so konstant auch halten, ne? Und immer noch so legendären Status haben. Oder immer legendärer
wird. Sehr starke Karten halt, ne? Also Black Lotus.
Ja.
Ja. Auf alle Fälle jetzt zur Magic kommen wir zurück. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein riesen Messegelände oder Messehalle und das unterteilt sich in mehrere Bereiche. Ich sag mal in den Bereich, wo man sich einfach hinsetzt und spielen kann, wo einfach Tische stehen mit Matten drauf und tausende von Leute sitzen da und spielen Commander, Pioneers, Standard, Modern, irgendwelche Formate gegeneinander. Dann ist ein sehr große, also sehr, sehr viele Leute, dann ist eine Bühne, wo sehr viele bekannte Content-Creator aufgetreten sind, Shows gemacht wurden. Etc. Dann ein großer Bereich, wo Karten verkauft wurden oder auch angekauft wurden oder gecredited wurden. Mit lauter, ich sag mal, Merchandise-Ständen noch und so die Anbieter von diesen Deckboxen und Ultimate Guard und was weiß ich, waren alle da. Und da konnte man den ganzen Tag rumlaufen und konnte sich bei Deutschen, JK Entertainment war zum Beispiel da, viele, also aus dem europäischen Umland, sag ich mal, viele Kartenhändler, da haben dann halt die ganzen Karten so in so Scheiben draußen gelegen, konntest du hingehen, konntest dir die zeigen lassen, konntest du halt kaufen. Und dann von 1 Euro bis 128.000 Euro halt, ne, oder noch mehr. Und die sind auch teilweise verkauft worden. Also da hast du dann gesehen, sind die Leute zum Craden hin und dann halt, keine Ahnung, wie viele von den Ständen, müsste ich jetzt lügen, 25, 30 von diesen riesen Verkaufsständen, bist halt auch sehr viel rumgelaufen, hast dir Karten angeguckt, hab noch mal ein paar Karten gekauft halt, ne?
Klar, ich meine, wenn man schon da ist, muss man ja auch irgendwie...
Ich habe viel zu wenig ikonische gekauft. Ich hätte noch mal 2, 3 ikonische Karten kaufen müssen, die man immer wieder, die man auch nicht mehr verkauft oder nicht mehr hergibt dann halt, ne? Aber egal.
Ja, dann was vielleicht auch bei Magic ganz gut ist, ich meine, jetzt bist du Feuer und Flamme, wer weiß, wie lange du es noch spielst, vielleicht ewig lang. Vielleicht kommt aber irgendwann mal der Punkt, wo du sagst, oh, jetzt... brauche ich mal ein anderes Hobby wieder oder will mal was anderes machen? Und dann hast du den Vorteil, du kannst dann einerseits aufheben, dann steigert sich vermutlich der Wert, oder du sagst, du verkaufst alles auf einen Schlag und kannst von den Ausgaben, die du über die Jahre hattest, auch einiges wieder reinholen. Insofern ist es auch ein sehr dankbares Hobby, was das angeht.
Ja, also ich sag mal, wenn du es gut anstellst, deine Karten gut behandelst, dann kannst du da im Endeffekt fast dasselbe wieder rausholen, was du investiert hast. Weil die balancen sich. Das ist sehr starke Mischkalkulation. Es gibt immer Karten, die verlieren mal an Wert, sehr stark an Wert, weil sie andauernd gereprintet werden. Dafür gibt es mal andere Karten, die dann auf einmal sehr teuer werden, weil sie mit einer neuen Karte super synergieren. In letzter Zeit haben viele sich sehr beschwert, weil Karten sehr an Wert verloren haben, weil die andauernd gereprintet werden. Ja. Also wir hatten jetzt auch eben kurz vor der MagicCon gab es ein neues Set Modern Horizon 3 und das sind so viele Staples, also wirklich Karten, die du in den Farbidentitäten in jedem Farbdeck davon spielen kannst eigentlich, sind so hart nachgereprintet worden. Ich habe dann Karten, die vorher eine 30, 40 Euro wert war, für 3 Euro gekauft halt. Ne?
Okay, krass.
Was auch das Power-Level deines Decks brutal hebt. Ne? Also dadurch werden ja die Decks brutal stärker, weil es sehr gute Karten dann halt teilweise
sind. Ne? Und da hilft dann nur, dass du die Menge begrenzt, die du in einem Deck haben darfst davon.
Ja,
ne?
Ja, genau. Also es ist schon...
also nicht 5-mal Terminator haben.
Ne, kannst ja nur einmal haben. Du hast den dann halt in 5 Decks vielleicht drin halt. Ne?
Ja.
Wo halt rein kann halt. Ne?
Ja.
Das ist dann schon sehr ärgerlich. Da regen sich auch viele aus der alten Community drüber auf. Das zu Recht. Es gibt ja so eine Reserve-List von Karten, die nicht nachgeprintet werden darf. Und sie sollen auch... Es kommt halt einfach zu viel momentan. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen ärgerlich halt. Ne? Also für mich bin jetzt halt so ein, ich habe hier auch ganz viele Common-Karten, die hier ein paar Cent wert sind. Habe ich ganze Boxen hier voll stehen und verkauft die trotzdem nicht oder gibt die im Bulk ab oder so, das mache ich auch nicht. Ich habe die meisten behalte ich oder tausche sie oder hier, wie gesagt, untereinander, komm, gib mir zwei Booster, kriegst du die Karte und so, das kommt schon oft vor. Das ist auch ganz gut. Wie gesagt, dann war da diese Stände, dann hattest du eine ganz große Area, wo du dich für Turniere anmelden konntest. Das war dann aber eher so in dem Standard-Spielbereich oder für Draft, wo jeder Booster bekommt und dann mit den Boostern ein Deck bauen muss, innerhalb dieser Runde direkt und so. Also ganz viele interessante Spielformen und halt, wie gesagt, überall unglaublich verrückte Leute, unglaublich viele Leute, die da sitzen und Karten spielen. Ich will nicht wissen, was da an Wert von Karten in dieser Halle unterwegs war. Und dann auf der Bühne immer irgendwelche Live-Events und generell gute Stimmung. Auch so diese Idee, du hast dich irgendwo hingesetzt und gerade in den ganzen Commander-Areas brauchst du ja immer zwei, drei Leute, die dann, also brauchst du ja vier Leute eigentlich, kannst auch zu zweit oder zu dritt spielen. Dann hast du dir so ein Fähnchen geholt oder irgendwelche Volunteers sind rum, haben dir so ein Fähnchen auf den Tisch gestellt, dass du Mitspieler suchst. Dann haben sich ja random Leute zu dir gesetzt oder wir haben uns dann, das haben wir leider viel zu wenig gemacht, haben uns dann auch einfach mal zu anderen gesetzt und hast du mal mit Holländern, Amerikanern oder so gespielt. Das war super interessant. Und halt, was ich gucke halt viel auf YouTube deutschen oder amerikanischen Content-Creatoren zu, also die dann halt irgendwelche Magic-Formate haben, die dann gegeneinander spielen und da halt gleich am ersten Tag in der ersten 3 Minuten gefühlt. Wir sind reingekommen, haben unser Bändchen bekommen, da musste ich über so einen Voucher irgendwie anmelden in der App, dass du die ganzen Events und so dann da buchen konntest. Und dann ist halt direkt Brian Kibler an uns vorbeigelaufen, während wir da gesessen haben. Das ist so einer der berühmtesten Magic-Spieler überhaupt, so Pro-Tour-Sieger und alles mögliche, also in der Magic-Szene super bekannt.
Also ein Shooting-Star.
Ja, super netter Kerl halt auch. Und dann halt auch so die ganzen Leute von Game Nights, die Rachel Weeks und die Jungs da davon da. Bei uns im Hotel waren viele deutsche Content-Creator von herumkommandiert, die ich auch mit denen ich auch persönlich schon mal Kontakt hatte und geschrieben hatte über YouTube. Die Leute von Sword Wars habe ich, glaube ich, keinen gesehen. Das ist auch so, die supporte ich auch. Das ist eine tolle Truppe aus Deutschland, die super Content macht. Und halt einfach, du bist da rumgelaufen. Hand of Blood kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Das ist ja ein deutscher YouTuber, Twitcher. Ja. Der spielt auch Magic, der hat auch da gesessen. Und dann bist du halt einfach an denen vorbeigelaufen. Und so die Stimmung unter anderem, der war ganz gut. Und da war halt auch so eine Area, wo ganz viele Künstler sind, die Karten gemalt haben.
Also sehr geil.
Zeichner dieser Karten. Ja. Da konntest du dir dann auch signieren lassen oder von denen spezielle Tokens oder Playmats oder so kaufen. Das war schon ganz cool. Also ein tolles, sehr, sehr tolles Event, muss ich sagen. Und wir haben auch gleich auf der Heimfahrt gesagt, auch wenn es anstrengend war, dank Amsterdam auch sehr viel Geld gekostet hat.
Klar.
Also die
darf man nicht vergessen, diese Conventions machen immer unheimlich Spaß, aber genauso wie ein Festival oder so sind die halt sehr auslaugend, weil du hast halt keinen Moment der Ruhe. Es ist halt ständig irgendwie helles Licht, es ist Gewusel, Lautstärke und das, auch wenn das natürlich wahnsinnig viel Spaß macht, das exhaustet dich über die Zeit und wenn du dann auf dem Heimweg bis zu Hause ankommst, dann merkst du erst richtig so, uff, ich muss mal pennen. So.
Ja, und es war halt auch, du hast gesehen, oh, da läuft der rum, da läuft der rum, dann hast du hier gesessen, hast gespielt. Wie gesagt, man braucht erstmal so die Confidence zu sagen, ich setze mich einfach mal zu anderen Leuten. Und dann gerade, ich bin jetzt ja nicht gerade unbedingt schlecht in Englisch oder so, aber dann so ein Spiel auf Englisch zu spielen halt, ne? Und dann das auch alles zu erklären, was passiert jetzt hier und so. Und das dann halt auch so zu machen, dass die anderen nicht pisst sind mit dir.
Ja, ja.
Oder dass du irgendwelche groben Spielfehler machst, wo sich die anderen drüber ärgern. Und dann hat man halt gemerkt, man hat dann ein paar Runden gemacht und die sind alle cool, die sind alle locker, da ist keiner genervt oder böse, das ist alles immer auf eine. Die waren, das war ein bisschen doof, die erste Runde, die ich gemacht habe, dann mit anderen, waren mit zwei Holländern, Amerikaner, die waren relativ schnell genervt von mir. Nicht von mir als Person, sondern von der Stärke, von dem Zeug, was ich da gespielt habe. Und ich war relativ schnell Arc Enemy am Tisch und dann sind sie alle gegen mich gegangen. Und ich habe trotzdem gewonnen. Ja, ich habe trotzdem gewonnen.
Ja, geil.
Und nice. So bei unserer Mittwochsspielrunde hätte ich mich mega, ich hatte so Card-Draw-Glück, ich habe so gute Karten gezogen, immer wieder. Und es hat immer wieder gepasst und ich habe super gut meine Synergie gleich durchgekriegt. Und es hat auch, es muss, deine Synergie muss ja nicht nur für dich funktionieren, die muss ja auch gegen die anderen funktionieren. Also wenn einer ein Deck hat, wo das nicht gut gegen funktioniert, dann kann dein Deck so gut sein, wie es will.
Ne? Mal ein Beispiel, du hast vielleicht, also kenne ich noch von ganz früher und wahrscheinlich nur noch Halbwissen übrig geblieben, aber wenn du dann irgendwie ein weißes Deck oder so spielst, wo du ganz viel so Schutzzauber und Schutzkreise und sowas hattest und dann hast du in deinem Deck nichts dagegen zu setzen, dann kannst du halt plötzlich auch mal ganz stark und ganz schnell abstinken, ja, ne? Weil du nicht durchkommst durch diese Barriere, weil dein Deck nicht vorbereitet ist, mit sowas zu dealen.
Ja? Genau, also, genau so, das jetzt bei Weiß gutes Beispiel, so eine Scheiße wie Teferi's Protection ist ja von früher so der hauptweise Schutzzauber, so alles ist ausgefaced, du kannst nicht angegriffen werden.
Ja.
Und so damit kannst du halt nicht handeln. Oder Weiß ist ja auch sehr Stacks basierend, dass du immer anderen Leuten sagst, irgendwo, wenn du das machst, musst du mehr machen, musst du mehr bezahlen, musst dies machen oder darfst das nicht mehr machen.
Kosten
und ich erhöhen. Ja, genau. Und so eine Art Deck habe ich, habe auch Schwarz-Weiß gespielt, außer auf Farben. Und das ist somit mein stärkstes Deck und das hat auch gut funktioniert, muss ich sagen. Das funktioniert in den Mintforce-Runden manchmal nicht so gut. Da musste ich mich sogar zurückhalten, die nicht gleich in der fünften Runde alle umzubringen. Und da war es aber auch komisch. In der Mittwochsrunde hätte ich mich tot gefreut oder in unseren normalen Runden, ne? Dass das sogar läuft. Und da hat man eher da gesessen und es war einem ein bisschen unangenehm sogar.
Ja,
weil du denen dann auch immer sagen musst, durch dieses Decks, also diese Textmechanik, wenn du eine Karte ziehst, bezählst du eins mehr. Wenn du das machst, musst du das nochmal. Wenn du das machst,
sorry.
Egal was die gemacht haben, genau. Immer wenn du einen Spell castest, verlierst du zwei Leben. Und so, du musstest die ja immer darauf hinweisen. Also, das ist ja deine Aufgabe, auch das zu machen.
Klar.
Und das war schon ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Und die haben auch super gelacht dann, weil die sind ja dann zu dritt gegen mich gegangen. Und jedes Mal, wenn sie irgendeine Idee hatten, hatte ich auch noch die passende Karte auf der Hand, so ungefähr.
Geil.
War schon cool. Aber da, die Confidence, das mehr mit anderen zu machen, ist jetzt auf alle Fälle da. Die muss man jetzt nur beibehalten. Ja. Und dann würde ich da auch, also auf der Heimfahrt wurde schon gleich gesagt, wenn das wieder in greifbarer Nähe in Europa ist,
hopp,
machen wir es wieder.
Ob Holland, ob oder woanders hin. Ja, es ist so, ich kann es dir gut nachvollziehen. Ich war ja, als ich noch sehr aktiv RPGs gespielt habe, also Pen and Paper, also nicht am PC, war ich ja auch auf ganz vielen Cons, überall, keine Ahnung, ganz viele Cons besucht. Und da ist es ja genauso, du kommst da rein, da ist eine große Wand mit den ganzen Spielrunden, die von den Spielleitern Meistern angeboten werden. Du trägst dich dann einfach ein und wenn die gehst dann zu dem Tisch, irgendwann ist die Zahl, die der Spielleiter hingeschrieben hat, 4 Personen, 5 Personen voll und dann geht's los. Und du lernst andauernd konstant neue Leute kennen und das Schöne ist, da du sie nicht kennst und überhaupt nicht einschätzen kannst und wenn diese Leute dann, was die ja immer tun beim Rollenspiel, einen Charakter verkörpern, kannst du den total diesen Personen abkaufen, wenn sie halbwegs gut spielen und nicht da sitzen und ihrem Charakter gar keine Seele verleihen. Ne? Aber wenn sie sich ein bisschen Mühe geben, hast du halt ein uniques Spielerlebnis, weil mit deinen Kumpels, mit denen du sonst jede Woche gespielt hast, die kennst du natürlich in- und auswendig und deren Charaktere und diese Überraschung, die du dann auf Cons hast, genauso wie bei deiner Runde jetzt, die du hattest, das ist ja eigentlich eine der besten Sachen an den Cons. Du kommst mit ganz anderen Menschen zusammen und kriegst ganz neue Erlebnisse und Eindrücke. Ich weiß noch, auf ein paar, wir hatten mal, es gibt ja unglaublich viele Fantasy-Rollenspiele und es gibt auch so ein paar, die einfach nur for fun sind, also die nicht wirklich ernst gemeint sind. Und da gibt es eins, das heißt Teenagers from Outer Space, glaube ich. Uralt, spielt keine Sau heute mehr. Das hat auch damals schon keine Sau gespielt. Aber da war ein Mädel, das hatte eine Runde Teenagers from Outer Space damals auf dem Con in Dreieich, damals auf dem sehr geilen Dreieich-Con angeboten. Und da habe ich gedacht, komm, sowas Verrücktes spielst du nie wieder, mach da doch mal mit, bin ich hin. Und hatte wirklich da eine Gruppe am Tisch sitzen, nur mit so durchgeknallten Leuten, inklusive mir selbst. Und die Spielleiterin hat dann viele Dinge, für die du würfeln müsstest oder Proben erfüllen müsstest im Spiel, an Challenges in der echten Welt auf dem Con geknüpft. Und da sind Dinge passiert, wir haben uns totgelacht. Also sie hat gemeint, okay, du versuchst diese Tür aufzureißen. Normal würdest du sagen, Stärkewurf, ne? Und wenn du es schaffst, schaffst du es. Und hat sie gemeint, okay, siehst du da hinten den Tisch mit den Spielern? Da gehst du jetzt hin, stellst dich auf den Tisch, tanzt und performst einen Song. Der hat das halt knallhart gemacht. Die Leute haben sich totgelacht, wir haben sich totgelacht. Der ganze Con hat sich umgedreht, war, glaube ich, ein bisschen laut. Aber es hat unfassbaren Spaß gemacht. So ging das dann den ganzen Nachmittag weiter. Und das danach.
Interessant, ja.
Du wusstest halt echt nicht, was auf dich zukommt. Die Spielleiterin hat total lustige Ideen gehabt und wir hatten einen riesen Fest. Wir hatten eigentlich eine richtige Party an unserem Tisch und die anderen Tische haben sich schon umgetreten und haben gefragt, was geht bei denen ab? Und das kriegst du natürlich oft nur auf dem Con, dass so Konstellationen sich ergeben und ich guck mal, das gefühlt 15, 18 Jahre her und ich erinnere mich heute noch dran, wie lustig das war.
Also Resümee ist, macht sowas. Wenn das sowas in der Nähe ist, macht das. Guckt, dass er ein paar Jungs zusammenkriegt. Die Truppe, mit der ich da zusammen war, Grüße an alle. Super geil, super lustig. Wir haben super viel Spaß gehabt. Haben alle gesagt, wir müssen das nächste Mal viel, viel mehr gegen andere Leute spielen. und sich da viel mehr investieren in die Sache. Und auch nochmal Grüße gehen an meinen Kumpel Andi raus, der sich jetzt seit einer halben Stunde ärgert, dass wir über Magic reden.
Achso, ja, sorry Andi, an der Stelle, aber musste heute sein, anlässlich des Cons. Und für alle anderen da draußen, die vielleicht noch nie auf einer Magic-Con oder auf einer Comic-Con oder irgendwo waren, ich habe relativ viel davon schon mitgemacht. Ich bin jetzt nicht quer durch alle Länder gereist und habe überall Cons in den USA besucht, das nicht. Aber so hier, die in Deutschland sind, da habe ich schon ziemlich viel mitgenommen, auch mit meiner Freundin zusammen. Und wenn man da ganz unbedarft hingeht, dann kriegt man da total viele Überraschungen. Es ist natürlich schön, wenn ihr jetzt zum Beispiel in die FedCon in Bonn, die sich so mit Star Trek, aber auch mit anderer Science Fiction und auch Fantasy und Co. beschäftigt, die ist zum Beispiel saugeil und gut zu erreichen. Da kannst du quasi im Hotel oben pennen und unten im Hotel ist die Veranstaltung, ist auch super bequem, wenn man das mag. Und du triffst immer super viele interessante Leute, du hast coole Gespräche
das muss man da auch sagen.
Super viel Spaß.
Gerade bei uns im Hotel waren super viele Deutsche und das war dann schon interessant. Du hast die ja an diesen Umhängern halt auch erkannt, ne, an den Worten. Ja. Und du hast halt mit jedem immer gequatscht. Und was habt ihr euch angeguckt? Was habt ihr gemacht? Dann abends mit so einem Kollegen aus Wiesbaden sind wir Fußball gucken gegangen, den wir einfach so random auf der Straße angequatscht haben und so. Und das war, der war den ganzen Abend mit uns unterwegs. Und also, Patrick, Grüße, war super lustig. Also wirklich, so die Atmosphäre generell war sehr gut. Und das war schon auf mehreren so Veranstaltungen. Jetzt Magic war das erste Mal bei anderen. Das ist, wie du sagst, immer wieder die Zeit und das Geld wert.
Total, und vor allem ist es, du kommst mit ganz viel Gleichgesinnten zusammen, die alle mit super guter Laune dahin fahren, die alle richtig motiviert sind und Bock haben. Und man freut sich aneinander und miteinander, einfach, dass man da ist und dass man coole Gespräche führt. Manchmal lernst du Freunde fürs Leben kennen, kann alles da passieren. Und das vorhin, weil du gesagt hast, es gab diese Ecke, wo die Zeichner, man muss ja auch sagen, Magic, was auch ganz toll an dem Spiel ist, die Zeichnungen auf den Karten, da sind immer Zeichnungen drauf von den Monstern oder Wesen.
Wahnsinnig
toll. Unglaublich geil. Und wir waren mal auf einer Comic-Con, ich glaube in Karlsruhe. Und klar, da ging es vornehmlich natürlich auch um Comics und Comic-Kultur. Und da gab es aber einen riesengroßen Bereich in der Halle, wo nur die ganzen Comic-Zeichner saßen. Und die haben teilweise super coole Angebote gehabt. Wir sind da zu einem hingegangen, da konntest du dich zombifizieren lassen. Also da haben die Lisa und ich so eine Pose eingenommen, also eine klassische Zombie-Pose, so als ob wir uns angreifen würden. Er hat ein Foto gemacht und hat gemeint, kommt in der Stunde wieder und hat uns dann das Ganze so richtig schön mit Bleistift auf Papier so ein richtig geiles Bild davon gemalt und signiert. Cool. Und das haben wir mitgenommen. Und also ich kann euch echt nur raten, nehmt die mit. Da kann man auch mal einen Tag hinfahren, einfach mal schnuppern. Das lohnt sich wirklich.
Ja, denke ich auch. Also absolute Empfehlung, sowas zu machen.
Genau. Ja, geil, dass du so eine schöne Zeit da hattest. Freut mich echt.
Und ich hatte, wenn wir jetzt weiterreden, bis auf unser letztes Thema, hatte ich eigentlich nur gute Nerd-Erlebnisse die letzten Wochen.
Ja, aber wir haben ja auch noch wir haben ja heute extrem positiv mit absolut positiven Vibrations hier gestartet, die jetzt so eine halbe Stunde wie euch eingeflößt haben. Aber wir hätten jetzt noch was anderes in petto. Das geht so ein bisschen in die Gegenrichtung sehr stark. Ja. Sollen wir da mal einsteigen?
Wollen wir gleich über das dritte von unseren Themen reden und das zweite außen vor lassen? Oder darf ich noch 5 Sätze zu Elden Ring sagen?
Also von mir aus darfst du das gerne.
Aber dann in der Schnellversion, weil wir jetzt doch sehr viel Zeit schon für Magic verballert haben.
Und wir noch ein bisschen Zeit für den letzten Teil
brauchen. Ja, genau, deshalb im Schnelldurchlauf.
Jawohl, Elden Ring, DLC, Erweiterung ist rausgekommen.
Genau, Elden Ring, Shadow of the Erdtree, mega Erweiterung, muss ich sagen. Dieses Spiel ist einfach der Wahnsinn. Ich glaube, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, deshalb will ich jetzt nicht mehr so tief reingehen. Ja. Ich habe jetzt extra Anfang des Jahres nochmal, müssen wir sich überlegen, Anfang des Jahres, wir haben jetzt ja 16.7., nochmal einen zweiten Run gestartet, wo ich jetzt auch mal so ein bisschen mehr nach Quests geguckt habe und mal die Trophäen zu kriegen und so halt, ne? Ich bin jetzt eine Trophäe davon, auch Platin zu kriegen, dafür müsste ich jetzt noch ein drittes Mal durchspielen. Oh.
Bisschen hast du mein Beileid dafür.
Ja, es ist manchmal fühlt sich schon nach Arbeit an. Und jetzt ist dieser DLC gekommen, wo ja vorher auch gesagt wurde, brutal hart. Und das ist ja bei From Software DLCs immer. Die legen da nochmal eine richtige Schippe drauf. Und es ist auch wirklich hart. Und sie haben so eine Mechanik eingebaut, die ich schon nicht so ganz verstanden habe, warum sie das gemacht haben. Dass du das Spiel leichter machen kannst, wenn du so Items verwendest, die du aber finden musst. Solange du die nicht gefunden hast. Weißt du halt, ist das Spiel schwieriger für dich, ist aber nur innerhalb des DLCs, wenn du rausgehst, bringt das nichts mehr. Mhm. Und Level-Design, Monster-Design, Level kann man gar nicht sagen, also diese Open-World, Tobi, die Welt, ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich sowas Geiles schon mal gesehen habe und so. Die ist so, Die ist nicht horizontal, die ist halt so vertikal halt. Du denkst immer, du reitest irgendwo hin und du siehst irgendein Schloss am Himmel, am Horizont und weißt genau, ich kann da hin. Du guckst irgendwo einen Graben runter und siehst unten, da ist irgend so ein Flüsschen. Und du weißt, wenn da unten so ein Flüsschen ist mit Weg, dann kann ich da irgendwie hin. Und wenn ich das sehe, da kann ich irgendwie hin. Und du guckst dir diese Map an und denkst, wie komme ich da hin? Und ich hatte bei dem normalen Elden Ring schon immer dieses Gefühl, ich habe irgendwas übersehen, ich habe irgendwas vergessen. Ja, und was ich auch super viel gemacht habe, ich habe super viele Sachen nicht gefunden.
Wobei, das ja, also noch kurz, ich finde die Welt auch super schön. Also das Spiel von der Spielmechanik und ja, so ein typischer From-Software-Titel, das ist ja überhaupt nicht meins, aber die Welt finde ich auch mega faszinierend. Und ich weiß nicht, wenn es da irgendwie so einen Modus gibt wie ich will nur die Story, dann würde ich es auch spielen, einfach nur um die Welt zu erleben, weil die finde ich wirklich super spannend.
Die Story ist ja überkryptisch halt, ne? Du musst dir erstmal 10 Stunden Video angucken, um die zu
verstehen. Um das zu verstehen, ne? Und das Interessante ist, also neben der wahnsinnig tollen Welt, die ich mir auch gerne angucken würde, ist es ja auch so, dass wie du gerade auch angedeutet hast, dass das Spiel dir nicht viel erzählt und dich nicht so an die Hand nimmt, sondern will, überhaupt dass nicht. Du halt als Reisender in dieser Welt selber das herausfindest, ja. Was ja heute wenig Spiele machen.
Du betrittst diese Welt gleich am Anfang und wirst gleich, die Welt zeigt dir gleich, das ist kein Breath of the Wild, das ist kein Skyrim oder sonst irgendwas. Du wirst halt gleich hart
gerichtet.
Dann erklärt dir das Spiel aber gleichzeitig damit, hier, wenn dir irgendwas zu schwer ist, guck dich doch erstmal um und versuch dir dein Leben leichter zu machen.
Ja.
Irgendwann mal verstanden hat und dann sieht man halt, okay, es gibt halt mehr wie einen Weg halt, ne?
Das ist auch ein bisschen bei Baldur's Gate 3 so, ne? Also ich lese ja, ich habe es ja noch nicht gespielt, ich habe es mir jetzt gekauft im Steam Summer Sale, gerade 20% günstiger. Und ich lese ja trotzdem irgendwie gefühlt noch jeden Artikel um das Spiel. Und das appt ja überhaupt seit Release nicht ab. Es gibt immer noch andauernd Artikel dazu. Und da wird ganz oft gezeigt, wie so bekannte Situationen aus dem Spiel immer kreativer von Leuten gelöst wurden, wo dann immer steht, bezwingt super harten Gegner mit einem hölzernen Kochlöffel, mit einer Feder, mit keine Ahnung, mit einem Buch.
Das hast du jetzt da bei Elden Ring nicht so, oder du musst dich irgendwann diese Herausforderung stellen, aber du kannst halt vorher versuchen, dich da ein bisschen mehr vorzubereiten drauf und stärker zu werden, zu leveln, erstmal vielleicht andere Gegenden erkunden, wo du anderes Equipment findest, wo du dann halt vielleicht dann doch stärker bist, um dann an dieser Stelle weiterzukommen. Und gerade in dem DLC haben sie es eigentlich jetzt so gemacht, dass das noch kryptischer ist. Du hast noch weniger Ahnung, was passiert hier eigentlich? Was ist hier los? Was sind diese Zeichen? Was ist dies? Was ist das? Das Spiel erklärt dir ja nichts.
Ja.
Nicht wirklich halt. Und du findest super viele Items, du findest super viele komische Gegner und du arbeitest dich da so durch und das ist, du hast immer zu jeder Zeit das Gefühl, ich bin auf der falschen Seite der Map. Sollte ich hier schon rumlaufen? Mhm. Was mache ich hier eigentlich? Warum sind die Gegner hier so bockstark? Dann gehst du mal wieder in die andere Richtung und denkst, hier sind sie aber auch so bockstark. Vielleicht war ich an der anderen Seite doch richtig. Und du hast immer so dieses Gefühl, so diesen Entdeckerdrang. Und du reitest irgendwo durch die Gegend, du siehst irgendwas, denkst, das könnte eine Höhle sein. Und dann gehst du da hin und zu 99,875% ist es keine. Und dann freust du dich, wenn es doch mal wieder eine ist. Dann gehst du rein, dann sind da immer die verrücktesten Mechaniken drin. Auch ein bisschen reputativ, muss man wirklich sagen.
Ja, klar.
Unendlich. Und dann findest du neue Waffen, du findest neue Rüstungen, du findest neue Aschen für die Waffen. Also am Ende von einem 100-Stunden-Run für die Hauptstory gemerkt, dass ich mir eine der besten Waffen, die am besten zu meinem Bild passen, gar nicht besorgt habe. Die hätte ich einfach von so einer Boss-Seele, hätte ich mir die einfach machen können. Und hab's die ganze Zeit nicht gemacht. Und habe ich irgendwann gesagt, ach komm, ich probiere mal so ein paar von diesen Waffen aus. Und habe gemerkt, hey, das ist komplett der Game-Changer. Das macht so viel einfacher. Dasselbe hatte ich eben, jetzt habe ich so 150 Stunden bei dem Run of Tour, habe ich eben vor 5 Stunden mit der nächsten Waffe, die es auch schon ewig lang gibt, auch gemerkt, so, Alter, warum habe ich mir die denn viel früher mal geholt oder mal aufgelevelt? Die ist ja in den Situationen super stark. Also du hast ja nicht nur, dass du sagst, oh, ich spiele jetzt irgendeinen Typ, der hat ein Schild, ein Schwert und jetzt reitet hier durch die Gegend. Und dann komme ich überall durch damit. Es gibt halt auch manchmal Gegner, da ist Schild und Schwert nicht gut halt. Ne?
Ja, bringt nichts, ne?
Ja, bringt.
Es könnte ja zum Beispiel fliegenden Gegner geben oder so,
wo genau.
Dann keine
und dann,
Chance.
Und dann musst du halt vielleicht auch mal eine Alternative B haben und mal noch eine andere Waffe oder anderes Moveset oder keine Ahnung was benutzen. Und das ist halt die absolute Stärke auch von diesem Spiel, dass du so bei deinem Charakterbild, was du machst, wie du das balancest untereinander, auf was du Wert legst, wie du spiele ich in total schwerer Rüstung, spiele ich in mittlerer Rüstung,
spiele ich Schutz, aber wenig Beweglichkeit und so weiter.
Spiele ich in komplett schwerer Rüstung und bin trotzdem ein Mage, also ein Zauberer. Oder spiele ich in total leichter Rüstung und habe aber ein 3 Meter großes Schwert dabei. Also du hast so viel Varianz und so viele Sachen, die sich gegenseitig buffen, wo du gar nicht auf dem Schirm hast teilweise.
Das Spannende finde ich ja, Elden Ring oder From Software Spiele spielt man ja vor allem deswegen, weil sie schwer sind und weil man durch das Bezwingen der schweren Gegner dann ein besonderes Erfolgserlebnis viele haben. Und jetzt ist aber das absolut Spannende, dass das Elden Ring DLC des Erdtree rauskam und sich dann tonnenweise Spieler beschwert haben, gesagt haben, ey, das ist zu schwer, das macht so keinen Spaß. Und tatsächlich, was ich nie, nicht in 1000 Jahren gedacht hätte, sind die Entwickler hingegangen und haben das Spiel leichter gepatcht. Das fand ich erstaunlich und hätte ich nicht gedacht, dass es passiert. Ich meine, du bist jetzt mehr drin, aber für mich als Außenstehender muss ich echt sagen,
so krass. Es gab zu viele Gegner, die dich gewonshottet haben.
Ja.
Also wurde dieses, obwohl du dann Level 150, 200 oder sowas bist, was wirklich 150 Stunden und noch mehr kostet, um dahin zu kommen. Und dann bist du die haben dich gewonshottet. Yes. Also das heißt, deine Defense und denen ihre Offense waren halt gut gebalanced. Ja. Und es gab das haben ja viele From Software, also viele Titel, die versuchen, From Software Spiele nachzumachen, dass die Bosse zu random sind, dass die zu viele Angriffe machen, einfach nicht vorhersehbar sind, die nicht lesbar sind. Ja. Und gerade so, wenn die so viel Flächenschaden machen, dass du
nicht ausweichen kannst,
dass du nichts dagegen machen kannst halt, ne? Also wirklich gar nichts. Ob du jetzt eine starke Rüstung anhast, eine schwache Rüstung, springst, liegst,
kriegst aufs Maul.
Instant tot. Und das ist halt, das frustriert, weil du kannst dann halt nichts da dagegen machen. Also
Ich kann dir das gut nachvollziehen. In Destiny gibt es ja Standardaktivitäten und die gibt es dann auch in einer schweren Version. Und da gibt es manchmal so eine bestimmte Art von Snipern, die dich auch one-shotten. Und das bringt dich zum Ausrasten. Weißt du, du spielst das Ding richtig gut, du kriegst deine Gegnerplatten, dann kommt aus der letzten Ecke so ein Honk, der seine Kaffeetasse abstellt und einmal bei der Sniper abdrückt und du fällst um und denkst dir,
Deshalb haben sie es da ein bisschen zurückgeschraubt, weil sie dann halt gemerkt haben, okay, da ist ja das mit diesen Items dann nochmal mehr gebufft worden, die du halt brauchst, um besser zu werden. Und die kannst du ja selber einsetzen. Wenn du jetzt merkst, okay, ich glaube, du kannst bis zu 20 von diesen Baumteilen einsetzen. Mhm. Entschuldigung, das ist jetzt nicht genau, was wir sagen. Und dann kannst du sagen, ich setze aber nur 10 ein. Und dann ist das Spiel noch bockeschwerer für mich. Oder ich setz gar keinen ein.
Kannst dir deine Challenge auch selber noch ein bisschen schwerer machen?
Du kannst dir deine Challenge, es gibt ja eine Performance auf der Spiel, dass du einen Schwierigkeitsgrad einstellen kannst. Aber damit könntest du für dich entscheiden, ich mach's oder ich mach's nicht. Zum Beispiel, ich spiele, und jetzt werden viele sagen, die Pfeife, der Noob, ich spiele ja auch viel mit diesen Beschwörungen, also mit den Summons, dass du dir so einen Geist beschwören kannst, der dir hilft. Gibt's ganz viele verschiedene. Weil es mein Bild mehr oder weniger braucht. Ich bin mehr so auf Distanz. Ich brauche halt ein bisschen jemanden, der tankt, sonst komme ich nicht gut hin.
Ja, klar. Ne? Ja.
Und da sagen viele schon, das ist gecheatet. Okay. Wenn du richtig gut bist, also, spielst du das ohne diese Dinge.
Wobei man sagen muss, cheaten ist ja nur, ne, also wenn du Mittel benutzt,
ich sage jetzt mal gecheased. Ist nicht gecheatet, sondern gecheased. Mein Bild, den ich spiele, sagen, ist eh viel, wo gesagt wird, du cheatest die Gegner weg, halt einfach halt, ne? Also du machst die jetzt einfach. Aber auch das musst du erstmal machen.
Ja, das und, ja. Und ich meine, du nutzt ja nur Sachen, die das Spiel dir gibt. Insofern ist es komplett fair und in Ordnung. Ja? Ja. Wenn das Spiel es zulässt, dann kann man es machen.
Es gibt dann so die Hardcore-Veteranen, die sagen, das machen sie nicht, sie spielen. Da gibt es ja Leute, die spielen das nackt mit dem Dolch durch, ohne
aufzumachen. Ja. Blind mit Augen verbunden und auf so einem Drumkit, ne, anstatt
Controller. Ich habe jetzt auch wieder einen gesehen, der hat einfach nur mit blauen Haaren und einem Taschenmesser in der Hand, hat der Gegner, wo ich schon Stunden dafür gebraucht habe, hat der halt einfach gelegt.
Es gibt auch in der Destiny-Szene so einen super krassen Solo-Player, der halt die schwersten Contents, die teilweise von 6 Leuten gemacht werden müssen, allein hinbekommen. Und jetzt hat vor einer Weile Destiny eine neue, extrem coole Mission ins Spiel gebracht, die heißt Dualität oder Duality. Und die muss von genau 2 Leuten halt gespielt werden. Und die Mechaniken da drin, da brauchst du auch immer 2 Leute für, um durchzukommen, sonst geht's nicht. Also quasi einer steht auf der dunklen, andere auf der hellen Platte, dann geht eine Barriere auf und alleine kannst du die Barriere nicht aufschalten. Dieser kranke Typ hat halt wirklich sich bei sich zu Hause von 2 Rechnern sozusagen eingeloggt und hat dann beide parallel gespielt und hat es geschafft, diese Mission zu bezwingen. Es ist so krank, was der da gemacht hat. Aber der hat auch vom neuesten Raid, der, ich glaube, der schwerste so bei Destiny ist, der ist extrem schwer, da hat er auch den Boss alleine platt gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir, viele schaffen das nicht mal in 10 Stunden zu 6. So. Ja. Das ist absoluter Überskill.
Ja. Wahnsinn.
Aber zurück zu Elden Ring.
Absolute Empfehlung. Mich würde
was interessieren. Gehst du mit der Masse mit und sagst, Masse ist vielleicht übertrieben, aber mit den vielen Stimmen mit und sagst auch, oh ja, das war zu schwer, musste gepatcht werden, oder sagst du, nee, war genau richtig, aber kann man patchen, ist okay. Also so, wo stehst du da? Ich
bin gar nicht zu diesen Gegnern gekommen bis jetzt, also zu dem Zeitpunkt jetzt schon. Gibt's nur 1-2 Gegner, würde ich jetzt nicht sagen, welche, die waren dann halt wirklich, die sind so schon nach dem Patch immer noch übertrieben schwer.
Okay.
Also dieser Aufschrei ging ja nach 1-2 Tagen schon los. Da war ich ja mehr oder weniger noch im Hauptspiel und habe die Hauptquest noch fertig gemacht. Oder bin gerade mal da so reingelumpert und bin da ein bisschen rumgeschlappt am Anfang. Ich habe das nur von Videos gesehen und dass wirklich richtig gute Spieler dann halt, Veteranen halt dann gesagt haben, hier, du bist chancenlos. Und wenn die das dann schon sagen, dann gehe ich das mit, dass das zu schwer ist.
Ja, okay.
Wenn du halt random immer wieder weggeholt wirst und nichts machen kannst, das ist dann halt.
Das ist auch eine andere Art von Frust, ja. Also, wenn ich jetzt wegen meinen eigenen Skills gescheitert bin, dann versuche ich den Gegner halt nochmal, bis ich es irgendwann schaffe. Und das ist ja auch der Loop, der bei Elden Ring so gut funktioniert. Aber wenn es jetzt so Sachen sind, wo du sagst, ich spiele doch eigentlich 99% perfekt und mache alles richtig und dann kommt immer irgendwas, was mich umhaut, wo ich nichts machen kann, das frustet hart.
Ja, das ist dann halt, und gerade diese Flächenschäden sind das oftmals, oder diese, da sind viele Gegner, die hören mit ihrer Angriff-Kombo nicht mehr auf. Ja, und dann kannst du irgendwann nichts mehr dagegen machen halt. Also irgendwann ist deine Ausdauerleiste halt immer leer. Und dann bist du weg. Und das ist halt, das Spiel muss dir schon die Chance bieten, hier und da. Und wenn es nur alle 10 Minuten gefühlt in dem Kampf diese Lücke ist, wo du nutzen kannst. Aber diese Lücke müssen sie dir bieten. Und das hatten sie halt oft nicht.
Und vor allem gerade ein Spiel wie Elden Ring, was so auf den Skill zu 100% der Spieler abstellt, muss das bieten. Ne? Sonst funktioniert es in sich selbst nicht mehr als System.
War ja bei einem sehr bekannten Souls-like, das sehr gehypt war das letzte Jahr. Bei dem Lies of P habe ich auch gespielt. War das auch. Da ist auch genervt worden irgendwann, weil da genau das auch war. Und da waren einfach super. Ich habe es auch nicht komplett durchgespielt, weil es irgendwann auch genervt hat. Also generell so du hast keinen Sinn drin gesehen, irgendwelche Waffen überhaupt besser zu machen und so. Es war irgendwie alles, hat irgendwie alles natürlich gezogen. Ist halt auch, wenn man zu From Software versaut ist. Und da war das auch, das da hat gefühlt jeder Gegner einfach brutal viel Flächenschaden ausgeteilt. Du hast immer so dieses, Alter, was soll ich denn machen? Soll ich mich in Luft auflösen? Soll ich Teferi's Protection spielen, dass ich hier rauskomme oder was?
Ja.
Das nervt halt, ne?
Ja.
Aber sonst im Großen und Ganzen muss ich sagen, super DLC. Ich denke mal besser als die meisten normalen Spiele, die dieses Jahr rauskommen werden. Hat wurde ja auch schon gemutmaßt, wird der erste DLC, der Game of the Year wird.
Es wäre natürlich spannend, wenn sie sowas schaffen, das wäre
ganz schön. Ich glaube, wenn du das in einem normalen Tonus durchspielst, brauchst du 60 Stunden, ne? Also das ist ein DLC. Mhm. So viel bieten ja die meisten normalen Spiele.
Das ist echt viel, ja. Und früher waren DLCs ja umfangreicher und konnten noch viele Spielstunden bieten, aber heutzutage ist es ja weniger geworden und DLCs werden kleiner, vor allem, weil ja auch immer künstlich Sachen rausgeschnitten werden, die du dann extra kaufen sollst, ne, die früher Bestandteil
eines. Das gibt's ja aber vom Software nicht. Also das DLC hat jetzt auch gekostet, aber es gibt keine Lootbox oder sonst irgendeinen Quatsch, gibt's nicht. Genau. So, wollen wir jetzt mal von den Positiven die letzten paar Minuten auf
was wir haben uns
nicht überraschend Negatives einwechseln.
Genau, heute machen wir nicht mehr so lang, weil ich noch einen Anschlusstermin habe, aber wir kommen nicht drum herum, über ein Thema zu sprechen, was viele von euch bestimmt gehört haben oder auch gucken. Es geht um eine Serie und zwar um die neue Disney Plus Star Wars Serie The Acolyte. Beziehungsweise, ihr habt den Namen The Acolyte jetzt genau einmal in dieser Podcast-Episode von uns gehört. Und ab jetzt heißt das für euch alle The Echo Shite. Und damit wisst ihr auch direkt schon, was Programm ist. Und jetzt geht's los. Also eigentlich kurz noch vorwegstellen möchte ich, das klingt jetzt super negativ, zu Recht. Aber es ist so, ich bin wie immer optimistisch, wohlwollend und neutral an diese Serie drangegangen, wie ich es bei allen Serien und Filmen tue. Und habe dem auch eine komplett faire Chance eingeräumt. Aber sogar mein unzerstörbarer Optimismus ist hier hart an seine Grenzen gekommen.
Das ist auch der einzige Grund, liebe Zuhörerschaft, warum wir überhaupt darüber reden, weil ich hatte ja schon vor längerem gesagt, scheiß auf Disney Plus, scheiß auf ihre Star Wars Adaptionen, außer Endor ist geil.
Endor ist Gott.
Scheiß auf das, was die machen. Ich habe keine keine Confidence mehr, mir das anzugucken und zu sagen, die können für mich nichts mehr zerstören, das Ding ist tot. Das ist wirklich, diese Pflanze ist kübelweise mit Kamelscheiße zugedeckt. Die Pflanze wächst nicht mehr, es ist tot. Und dann hat Tobi gesagt, komm, wir geben Ecolite mal eine Chance, wir gucken da mal rein. Dann hatte ich mir so einen Trailer angeguckt und habe schon gedacht, androgyne Crap. Und habe gesagt, komm, wir gucken mal rein. Und erst wie Tobi gesagt hat, er findet es nicht gut, habe ich gesagt, da machen wir doch mal, da reden wir doch mal drüber.
Und,
da
müssen wir doch mal drüber. Und das ist auch der Punkt, weil das kommt bei mir ja nicht so oft vor. Ich gehe ja, wie gesagt, immer so recht optimistisch und so da dran. Aber wenn ich dann schon sage, ey, ich glaube, ich habe dir eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und habe dir gesagt, ey, falls du es noch nicht geguckt hast, fang gar nicht erst an. Und das hast du von mir noch nie gehört.
Ja, und dann habe ich angefangen, habe die ersten zwei Folgen geguckt und musste dann durch die ganze Meme-Thematik und was man dann so gesehen hat. Oh, also ich habe nach zwei Folgen, ich habe es mit meiner Frau zusammen geguckt, habe ich gesagt, also ganz ehrlich, Leute, euer Ernst. Und die dritte Folge habe ich nur geguckt, weil es da so viel Memes dazu gibt, weil es so das Wirdeste und Bescheuertste ist, was ich jemals im Star Wars Universe gesehen habe.
Also so ohne Mist, weißt du, ich sag mal, wir haben es ja schon oft davon gehabt, viele von den neuen Star Wars Serien, ich meine, sie schlachten es gerade ganz schön aus, aber viele Prämissen oder so Grundbedingungen sind ja gut, aber dann kriegen sie es einfach nicht hin, was Gutes draus zu machen. Auch hier wieder, wie spannend das ist es eigentlich, endlich eine Serie zu bekommen, die zurzeit der fucking Hohen oder High Republic, der Hohen Republik spielt. Was für Möglichkeiten, was für Chancen. Dann noch Jedi-Tempel, Akolyten. Du siehst, wie die ausgebildet werden. Die nehmen sich Zeit dafür, für die Sachen, die vielleicht in anderen Filmen und Serien zu kurz kamen. Und dann machen sie es aber gar nicht.
Ja, also
sie machen es einfach nicht.
Wir brauchen ja gar nicht groß auf die Grundprämisse dieser Serie eingehen. Das ist einfach nur absoluter Bullshit. Also spielt ja halt 100 Jahre oder was vor.
Genau, vor der Schlacht von Yavin, also gegen Ende der Zeit der Hohen Republik, die gab es ja ungefähr so, ich glaube 400 Jahre lang in etwa. Und eigentlich ist es eine super spannende Zeit, ne? Die Jedis überall und der Orden aufgeblüht und so weiter und so fort. Es bietet, nur mal ganz kurz angerissen, was für Chancen bietet es, Star Wars zu einer Zeit auf die Bildfläche zu bringen, die wir optisch erleben dürfen, so wie wir es eben halt vorher noch nicht konnten oder noch nicht so weit zurück in der Zeit gegangen sind. Eine super Chance, diese ganze Star Wars-Welt mal anders darzustellen, anders zu zeigen. Leider komplett verpasst. Wir hätten die Chance gehabt, ich will jetzt auf keinen Fall irgendwelche Harry Potter-Vergleiche oder so ranziehen, aber was ich mir gewünscht hätte, wäre, ich möchte doch Ausbildungselemente erleben. Ich will sehen, wie Meister und Padawan Konflikte in der Schule haben, wie die lösen, auch die Schüler untereinander. Also mal so ein bisschen tiefer da reingucken und nicht nur das Plakative, ein Jedi-Meister läuft in einem Raum von links nach rechts und er schmeißt eine Weisheit nach der anderen raus und vor ihm sitzen 20 Gleichaltrige von verschiedenen Alien-Rassen und nicken ganz bedächtig und schauen ihm zu und das war's. Und das ist alles.
Ich bin noch mittlerweile mehr Prosis, muss ich sagen. Also ich habe die letzten Profis. Ich bin für die Bösen mittlerweile.
Ja, da müssen wir nochmal drüber reden.
Aber weil ich glaube, die sind einfach cooler.
Dazu, das ist tatsächlich, oder da hast du mir eine schöne Brücke gerade gebaut, denn ich komme gleich noch auf sehr viele Sachen, die nicht funktionieren in der Serie zu sprechen, oder wir. Aber es gab eine Sache, die fand ich gar nicht mal so schlecht. Und zwar, also jetzt betreten wir so ein bisschen Spoiler-Territorium. Ihr wurdet gewarnt.
Scheiß drauf.
Scheiß drauf. Also pass auf, das Interessante ist, es gibt Zwillinge, die eine ist sozusagen eher dunkle Seite der Macht, die andere helle Seite der Macht. Wir handeln das hier einfach mal so kurz ab.
Die wollen sich mit 8 Jahren schon gegenseitig umbringen. Nur weil die eine sagt, oh, ich möchte gern Jedi werden, sagt die andere, vorher haben sie noch Händchen
halt
da rumgehüpft und hat die andere direkt gesagt, dann bring ich dich um. Ich möchte dich umbringen. Das ist eine tolle Verwandtschaft.
Ich meine, so. Ja, so plakativ in die Fresse werfen sie dir, die böse, die gut. Und,
dann,
was halt so ein bisschen.
Die Achtjährige sagt über die andere Achtjährige, dann bringst du dich jetzt um.
What? Ja, also
was
auch
sind wir denn hier? In
Offenbach allem, oder was? Die sind ja auch von ihrer Mutter in einer gewissen Art gemeinsam erzogen worden und so weiter. Aber was so für mich das Problem war, da ist ja okay, da macht man halt, also ich finde es erstmal super billig zu sagen, ja, da ist so ein Zwilling und oh, gut und schlecht und dann sieht man halt, werden beide Seiten beleuchtet. Da hätte es auch 1000 andere Möglichkeiten gegeben. Aber ich will ja noch schnell das eine Gute vorwegnehmen, bevor es dann nichts mehr gibt. Und zwar, irgendwann werden die, als die etwas älter sind, die beiden Mädels, dann, also die heißen übrigens Mei und Osha. Osha ist die Gute, Mei ist die Böse. Ganz blöd jetzt und einfach dahingestellt. Und die werden irgendwann, weil es so aussieht, als ob die eine tot ist, gibt es da so ein bisschen eine Verwechslung und dann geht halt die dunkle Schwester mit dem guten Jedi-Meister mit und die liebe Schwester, die helle Seite der Machtschwester geht dann halt mit dem Precursor ersten angehenden Sith-Lord-Whatever-Guy mit und die ist dann mit ihm auf einer Insel zusammen. Also auf so irgendeiner so einer kleinen Insel, wo sie sich wo er sie hinbringt. Sie wacht da halt in der Höhle auf, läuft rum, weiß nicht, was Phase ist und sieht dann, scheiße, der böse Kerl, der hat mich hergebracht. Und der ist aber relativ gechillt zu ihr und versucht, sie halt eben zu überzeugen, indem er ihr andere Perspektiven aufzeigt. Und in diesen Dialogen, die miteinander führen, die sind jetzt alle nicht mega tiefgründig und 10 von 10, aber es gibt so ein, zwei Stellen, die mir wirklich tatsächlich richtig gut gefallen haben, wo er versucht, die Perspektive auf die Macht ihr mal von allem, was sie früher bei den Jedi gelernt hat, ihr eine andere Meinung zur Seite zu stellen. Und so, wie er manches davon sagt, das fand ich teilweise ganz gelungen. Aber das ist leider auch schon mein Highlight an der gesamten Serie, was super traurig ist, ein paar Dialogzeilen. Aber ich wollte es wenigstens auch erwähnt haben, damit es noch fair bleibt. Was überhaupt nicht funktioniert, ich würde einfach mal so blunt ein paar Sachen aufzählen. Einerseits, was mich sehr stört ist oder auch mein Interesse verliert, ich kann keine emotionale Bindung zu irgendeinem Charakter in der gesamten Serie aufbauen. 0,0. Da bewegt sich nichts.
Das ist auch schauspielerisch, ist das unterirdisch alles.
Ja, die Dialoge, schauspielerisch, es ist an so vielen Stellen schwach. Und es ist wirklich so, ich bin neutral rangegangen, ich habe geguckt, okay, wie entwickelt sich jeder Charakter. Aber dann kommen diese Dialoge und die sind, also die durch alle Folgen durch, da sind so viele grottenschlechte Dialoge drin, du glaubst es nicht. Du willst dir den Kopf auf die Tischplatte teilweise hauen, weil du, oder den Ton abschalten, weil du es nicht aushältst. Es ist so, also mir fehlen die Worte. Ich habe es beim Gucken auch zu meiner Freundin immer wieder gesagt, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Und sie hat auch nur noch mit dem Kopf geschüttelt irgendwann. Ich glaube, wir haben so ab Folge 5 oder 6 eigentlich geguckt, weil wir wissen wollten.
Haben wir es gar nicht geschafft.
Ich weiß, wir wollten auch halt noch wissen, wie geht's aus. Ich gucke auch morgen das Finale und will einfach wissen, was passiert jetzt zum Schluss. Und für Folge 5 und 6 haben wir, glaube ich, nur noch nebenbei gerantet auf der Couch, weil wir es echt nicht mehr ausgehalten haben. Und ja, das war jetzt erstmal so, keine emotionale Bindung zu den Charakteren. Du fühlst mit keinem mit. Wenn da einer stirbt oder so, dann sage ich halt, ja, okay, der ist jetzt weg. Aber ich bin nicht mal irgendwie traurig oder emotional berührt. Also es bedeutet mir einfach gar nichts. Und das ist allein schon schlimm, wenn ich da an Endor denke. Weißt du, die eine Szene, wo er mit seinem Spion oben versteckt, sprich dieser geile Dialog, den er hält, das ist jetzt anderthalb Jahre her, dass ich die Szene gesehen habe und ich habe den x-mal im Internet wiedergelesen, den Dialog, und rezitiert hier für mich allein zu Hause.
Weil ich ihn so geil schon 100-mal rezitiert.
Ah, ja, und das auch. Und ich meine, gut, wir wissen alle mittlerweile, dass ich so ein, glaube ich, irgendwie so ein Endor hat bei mir im Gehirn irgendwas kaputt so gemacht.
Fetisch.
Total.
Also es Fetisch?
Halt, ich weiß nicht, ist es Andor-Fetisch habe ich bestimmt irgendwie. Aber ich muss auch sagen, wenn du quer durchs Internet liest, egal welche Zeitschrift und wie die sich sonst so positioniert, du liest an allen Ecken und Enden immer wieder, dass Endor das Beste ist, was Star Wars, egal ob Film oder Serie oder Buch, jemals hervorgebracht hat. Ich lese das immer und immer wieder.
Aber ja, welche Idioten schreiben sowas, Mann?
Ja, die einzigen, die halt recht haben.
Die einzigen, die von Disney Geld bekommen.
So,
nee, Endor. Ja, du meinst Endor. Ja,
nicht Echo-Schall, das ist Endor. Jetzt ist dünnes Eis, Tim, ja, dünnes Eis.
Also jetzt war ich aber ganz kurz, ich bin schon aufgesprungen eben, schon Tisch umgeschmissen.
Ich dachte, was ist denn jetzt los? Alles gut. Nee, also emotionale Bindung war ein Riesenproblem. Das macht Zwillingspaar, dass man sich da nicht irgendwas anderes, Spannenderes überlegt hat, hat mich auch genervt. Dann diese Verwechslung.
Die alle auch als Erwachsene komplett gleich aussehen. Also ja. Das ist ja nicht so, also du kannst ja Zwilling sein, ich kenne auch Privatzwillinge, die sehen sich ähnlich, obwohl sie ein eigenes Zwilling sind. Die sehen auf den ersten Blick gleich aus, aber die haben halt auch mal eine Frisur wie ein anderen, ne? Oder haben auch mal eine Klamotte an wie der andere.
Halt, und ne? Was also macht man gut. Dann? Die eine kriegt halt irgendwie dann, weißt du, so eine Narbe ins Gesicht oder so, damit man dann sagen kann, ah, das ist jetzt die andere und
ja,
so.
Also das ist so dumm und so. Ich habe es ja nicht weit geguckt, waren ja am Anfang schon so viele Punkte. Man muss auch ganz kurz, bevor wir die Folge beenden, man muss auch mal drauf eingehen, was so diese Grundprämisse dieser Serie ist. Ich sage mehr Prämisse. Die Showrunnerin von dieser Leslie Headland.
Darf ich noch einmal einhaken, bevor wir zur Headland rübergehen? Weil das ist ja echt nochmal so ein größerer Punkt, über den wir unbedingt reden müssen. Ich wollte noch hinzufügen, und zwar, dass die... Also ich hatte ja schon gesagt, dass mich einerseits massiv stört, dass die Chance vertan wurde, die Hohe Republik toll zu zeigen, wenn ich da an Endor denke. Und das ist jetzt nicht nur, um Endor zu sagen. Ich habe ja damals schon gesagt, wie geil ich das fand, dass du einfach das Leben in den Straßen siehst. Die Bauarbeiter, die zur Arbeit fahren, ne? Die Leute, die da irgendwo am Raumhafen arbeiten und so. Und gerade wenn ich mir vorstelle, sowas in der High Republic irgendwie auf Coruscant oder so sehen zu können, da geht mir doch das Herz auf. Und ich krieg nix. Ich krieg einfach nix. Und das ist einfach
furchtbar. Immer wieder dasselbe halt.
Ja,
ist und doch, also es ist doch.
Ich meine, die verbringen einen Großteil der Serie entweder in ein paar Innenräumen oder aber auf so einem Dschungelplaneten. Okay, der ist an sich, was die Lore angeht, ja schon interessant, so sehr interessant sogar. Aber uff. Und dann gibt's auch so Sachen drin. Da wird okay. Bevor wir zur Headland kommen, noch schnell das. Also es gibt sozusagen, was ist passiert? Es gab einen Hyperraumunfall, da sind irgendwie Schiffe zusammengestoßen, die Brocken, die also das Debris, deutsche Wort, die Trümmer von dem ganzen Schiffen sind aus dem Hyperraum rausgefallen und sind halt an verschiedene Orte gekracht, unter anderem auch auf dem Planeten Brandog und haben da alles zerstört, verwüstet und kaputt gemacht. Der war am Arsch, der Planet. Und dann plötzlich regeneriert sich der Planet und da denken sich die Jedi so, oh, what the fuck, was geht denn da ab? Ey, da müssen wir mal hin und gucken, was da los ist. Und gehen dann vor Ort hin und sehen, das ist so eine total blühende Dschungelwelt mit Flora und Fauna, alles hat sich erholt und hey, da sind ja auch noch andere Leute, die machen hier rum. Das kann doch eigentlich gar nicht sein und stellen halt fest, und das war die große Enthüllung in der Folge, die letzte Woche Mittwoch gelaufen ist, in der vorletzten Folge. Nämlich, es gibt eine sogenannte, ich gehe jetzt nur ganz oberflächlich drauf ein, das würde eine ganze Folge allein beschäftigen. Es gibt eine Vergenz der Macht. Das ist quasi ein ganz starker Sammelpunkt oder ein Ort, auf dem die Macht hochkonzentriert ist. Und die vermuten halt, dass es sowas auf diesem Planeten Brandog gibt und dass das dazu geführt hat, dass sich dieser ganze Planet regeneriert hat. Und für die Jedi ist natürlich ein solcher Ort ultra selten.
Sind da ganz viele Mariklorianer dann, oder was?
Wie genau. Kann man sich das vorstellen? Das lernen wir auch unter anderem in Echo Scheid. Sie gehen dann irgendwann hin und sagen, ey, ach so, auf dem Planeten lebt eben so ein Hexenkult. Da gehen sie hin.
Das nur allein mit dem Hexenkult ist das wahnsinnig Dümmste, was
ich je gesehen habe. Ich fand's auch furchtbar. Also es ist ein Kult, der rein aus Hexen besteht. Die machen da so
Rituale. Wie die meisten Kult.
Genau, die sind übrigens, man könnte jetzt ja denken, oh, da geht's ja auch irgendwie um die Sith und die vielleicht auch Entstehung der Sith. Sind das so die Urvorläufer oder so? Nee. Es gibt einfach diesen Kult, die haben ihre eigenen Ziele, sind aber jetzt nicht einfach irgendwie nur böse oder so. Im Gegenteil, die sind sogar relativ
diplomatisch. Hört sich auch gar nicht an, als wäre das von so einem Film oder Buchreihe geklaut. Ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwas mit Wüste und Düne.
Habe ich noch nie gehört.
Hat mich überhaupt nicht daran erinnert.
Nie gehört.
Auch so die Kopfbedeckung, die ein oder andere aufhat, hat mich überhaupt nicht. Also gerade die
Prämisse meinst du dieses Düne? Oder wie
ja, das nee, heißt? Ich weiß nicht, wie das heißt, okay. Aber irgend sowas in der Richtung. Also es hat sich von Anfang bis Ende nicht geklaut angefühlt, muss ich sagen. Überhaupt.
Gar nicht.
Ja, also du, auch nicht so mit dem Dampfer mir ins Gesicht geklaut hat. Sich überhaupt nicht angefühlt.
Nee. Also es ist halt auf jeden Fall, was wir damit ja eigentlich zusammenfassend sagen wollen, jetzt was den Aspekt angeht, es ist halt, gefühlt sich so unkreativ an, wenn du so viele Möglichkeiten hast. Hey, eine Sache, die High Republic, die einfach noch so wenig beschrieben ist, wo du viel Spielraum hast, dir was ausdenken kannst, dein eigenes Ding auch machen kannst, was Headland ja hier auch macht, nur leider in die falsche Richtung. Und da gibt's halt eben, wie gesagt, diese Hexen und dann kommen die Jedis dahin und sagen so, ey, ihr habt ja auch Kinder hier. Ach, guck mal da, dürfen wir die mal sehen? Ah, nur eins, wir wollen auch das andere Kind sehen. Ja, ihr wisst ja, wir als Jedi, wir dürfen ja immer, wenn wir denken, dass irgendwer cool ist, den einfach mitnehmen und ein bisschen im Labor testen und dann ja,
gucken wir mal. Interstellare Jugendamt nennt man das.
Genau, interstellares Jugendamt und wir nehmen mal eure Kinder mit und wenn ihr es nicht wollt, dann ist halt auch nicht gut für euch, also gebt die uns auf jeden Fall mit und dann testen wir ein bisschen rum und wenn die cool sind.
Da gibt's eins mit dem Laserschwert.
Da gibt's einen für ein Laserschwert. Und was machen die?
Kinder nicht hergibt.
Die stimmen alles zu. Gut. Die nehmen die Kids mit. Das eine von den beiden Kids, also die Mäh, die kriegt dann halt gesagt, mach bei nichts mit, versau alle Tests, damit die dich gehen lassen. Und die andere ist aber, die Osha ist so ein bisschen selbstmotiviert, die find's auch irgendwie geil, die Jedis und so. Und dann ist sie da und macht halt ihre Tests auch ehrlich und ist, dann stellen sie fest, ui, die hat aber ganz schön was auf dem Kasten. Und dann nehmen sie den Kindern eine Blutprobe ab, um den, Achtung, haltet euch fest, den N-Wert, also den Midichlorianer-Wert zu bestimmen
und
zu
gucken. Und haben sie festgestellt, dass die alle Covid hatten und dann war die Serie vorbei, weil zwei von denen dann auf die Intensivstation in Gelnhausen kam und dann abgenippelt sind.
Und vorbei war
es. Graues Ende. Deshalb also steht er auch bei Genre Drama. Steht wirklich. Drama Mystery Thriller.
Es ist halt das so, hat, weißt du, du siehst so, wie die da ankommen, so, ja, mach mal den Bluttest, um mal den M-Wert zu bestimmen. Da habe ich gedacht, oh komm, Leute, muss das also sein?
Also muss ganz ehrlich, sein? Ich bin so froh, dass ich so weit gar nicht geguckt habe. Das ist,
ja, also,
wie kannst du diese DNA, die drei alte Star Wars-Filme hatten, über die Jahre so zerficken. Also ich habe ja, mittlerweile bin ich ja nicht mal mehr genervt davon, weil ich guck's nur noch aus investigativem Journalismus, dass mir,
ja.
Ich hab's eigentlich nur geguckt, weil du gesagt hast, das ist scheiße, aber statt, wenn er das sagt, bin ich gespannt. Also dann muss es ja wirklich abgrundtief scheiße sein und es ist abgrundtief scheiße.
Ich muss noch was, ja, es ist also. Es
erklär nicht so viel von dieser komischen Story. Lass uns darauf eingehen, nee. Was da alles Kacke dran ist. Da ist diese Story weg, die hätte ich dir in 3 Minuten Ja, nach dem ersten Kaffee morgens, wenn es mich durchspült, hätte ich dir was Besseres ins Klo gehauen, als die da auf den Zettel gebracht haben.
Und ohne Mist, also ich habe auch das, bin ganz deiner Meinung, an ganz vielen Stellen hätte man was anderes machen können, was besser funktioniert hat.
Er hätte die 180 Millionen Euro genommen, hätte irgendeinem Kinderheim gespendet.
Dann ja, hätten sie was oder uns. Und wir machen längere Podcast-Folgen. Also,
ja, oder gar keine mehr.
Doch, wir würden weitermachen.
Auch mit kaum ich mehr Spotify.
Oder so. Wobei, ob das reicht, naja. Aber also wie gesagt, auf Divergenz und so gehe ich nicht weiter ein, das ist ein viel zu großes Thema. Aber was halt jetzt tatsächlich an der Folge von letzter Woche in den Medien so allgemein sehr positiv ankommt, so überraschend positiv, muss ich sagen, weil es ja auch in den ganzen Medien sehr negativ, obwohl kann man nicht ganz so stehen lassen, aber in der Folge 7 erklären sie ein bisschen was über die Vergenz. Ich habe ja schon gesagt, das ist eine Machtkonzentration, die sich um einen Ort dreht, aber tatsächlich in einem sehr
außergewöhnlichen... Gehst du ja doch wieder auf diese verrückte Scheiße. Ja,
nur ganz oberflächlich. Ich will nur sagen, diese Vergenz kann sich auch um eine Person drehen. Und das ist halt hier eine sehr krasse Sache, die eigentlich in der Serie rauskommt, nämlich, dass das bei Anakin so der Fall war. Ne? Er hat ja keinen Vater, sondern... Ja,
jetzt haben sie das, zum Glück haben sie das nochmal aufgerollt, wo der Anakin das her hatte. Jetzt, ich bin beruhigt jetzt auch. Ich dachte erst, Anakin wäre Jesus. Jetzt bin ich beruhigt. Jetzt das ist doch schnell Vergenz.
Ja, Vergenz. Und das Spannende ist aber tatsächlich dran, dass eigentlich dieser Fakt, der da rausgestellt wurde, verbindet so gesehen eigentlich alles, was von Star Wars gibt, von Episode 1 bis 9 und mit den Dingen dazwischen miteinander, weil wir halt eben
das auch... Das hat gebraucht, dass da endlich mal eine Verbindung...
Ich bin da bei dir. Aber spannend finde ich schon, dass man halt im Prinzip rausfindet, dass die Siths und Palpatine diese ganze Sache sozusagen über die Macht, da einen Fötus einzupflanzen und heranwachsen zu lassen, gezielt geplant haben und so den Anakin erstellt haben, was ich schon wahnsinnig, schon wirklich krassen Lore-Fact finde. Und es kommt eben in dem Zuge raus, dass sozusagen die Mäh und die Osha sind sozusagen allererste, in Anführungszeichen, Versuchskaninchen, wo man halt angefangen hat, mit sowas rumzuspielen. Und zwar diese Hexen, unabhängig von natürlich Palpatine und allen anderen. Das muss man ja ganz klar voneinander abtrennen. Aber das sind so die ersten Experimente, die es in die Richtung gab, bevor es dann viel später irgendwann mal dahin kommt.
Und das hat jetzt nichts mit dem Bene Gesserit zu tun. Also wir reden immer noch von Star Wars.
Wir sind definitiv bei Star Wars und.
Ach so, ich war eben, hier im Hintergrund haben eben so viele Leute geklatscht, aufgestanden, die Klamotten vom Leib gerissen. Die haben wirklich geklatscht, dass jetzt endlich erklärt wurde, warum der Anakin nicht Jesus ist. Das ist ja Wahnsinn. Also, dass sie das jetzt bei Ecolite endlich gepackt haben.
War an der höchste
in einer Serie, die für mich gefühlt, wenn ich die gucke, es hat sich so angefühlt, als wäre es gute Zeit, schlechte Zeit oder nur die Liebe zählt. Mit Laserschwertern. Also so ist das Setting und das Make-up und Leute kriegen Schamhaare ins Gesicht geklebt, damit es aussieht, als wären sie 50 Jahre in irgendeinem Schlaf verfallen. Also auch du merkst halt so, ich weiß nicht, wer die 180 Millionen Euro versoffen hat bei der ganzen Sache. Aber sie sind nicht in Set-Building, sie sind nicht in CGI, nicht in Storytelling geflossen, aber jetzt wissen wir, dass Anakin nicht Jesus ist. Danke.
In die Taschen der Produzenten, ich weiß auch nicht.
Leslie Headland, vielen Dank.
Es ist wirklich krass. Und das sieht man auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf Rotten Tomatoes guckt, da wollte ich schon mal so die Kurve zu den Wertungen jetzt kriegen, und zwar guckst du auf Rotten Tomatoes, siehst du von den Fachzeitschriften die Reviews 81% auf dem Tomatometer, aber die Audience-Bewertung bei 15%, das klafft unglaublich auseinander. Und ich habe mir dann angefangen, mal ein paar Reviews durchzulesen, um zu wissen, was finden denn manche wirklich so gut an der Serie, was bewerten die so positiv? Und da war ich teilweise schon ein bisschen baff und hatte das Gefühl, ich habe eine andere Serie gesehen als die Rezensenten, denn da stand zum Beispiel drin, da gab es so ein Laserschwert, also ein Kampf gibt es, da sind dann, ich weiß gar nicht, so 7 gegen 1. Und das ist schon cool, wenn dann die alle so nacheinander ihre Schwerter aufklappen und aufeinander losgehen. Das ist sowas, was du vielleicht auch nicht andauernd siehst, aber da schrieb dann eine Rezension, wir haben hier wohl einen der aufregendsten, wenn nicht sogar den besten Lichtschwertkampf von allem im gesamten Star Wars Universum gesehen. Todernst gemeint.
Wo ich mich frag,
Leute, was hast du gesagt?
Ich glaub's nicht, wie viele Leute hier im Hintergrund eben schon wieder aufgesprungen sind und sich gefreut haben.
Wahnsinn. Und da waren auch so andere Sachen in den Rezensionen drin. Oh, endlich wird das Thema Religion und so weiter mal vertieft, wo ich mir sagte, so Leute, was wart ihr im anderen Film? Wart ihr eurem anderen Planeten? Das kann doch nicht euer Ernst sein.
Es ist wirklich verrückt, wenn man sich das anguckt und auch so, was da in den einzelnen Folgen passiert. Wie gesagt, ich habe nur 3 gesehen. Da ist ja schon der Höhepunkt der Dummheit in der 3. Bitte guckt euch mal an, soweit. Die ganzen Memes, die nächsten Jahre, wisst ihr sonst nicht, wo die herkommen mit dem wunderbaren Hexenkult. Und jetzt müssen wir abschließend doch nochmal auf diese Grund, auf diese, was mich, ich wusste es vorhin, ich habe es dann nachher erst gelesen. was da im Vorfeld passiert ist. Und wenn man das jetzt noch weiß, dann sagt man, hat euch bei Disney eigentlich eine ins Hirn geschissen? Ja. Was ist denn los bei euch?
Das also, muss man ergänzen.
Ich meine, klar, die haben 180 Millionen rausgehauen, jeder Idiot, unter anderem auch wir, haben es wieder geguckt, dann spielen sie das wieder rein, dann haben sie wieder 7 Mark Gewinn gemacht, dann machen sie dasselbe nächste Woche wieder, dann gucken wir es wieder, wir sind ja Teil der
Spirale,
der Abwärtsspirale. Ich muss jetzt mal kurz auf eine Person eingehen, wo ich sage, da fehlt mir alles. Diese Leslie Heatland, die Showrunnerin heißt es ja heute, die diesen Quatsch da verzapft hat, hat sich Monate vor dem, also lest euch mal deren Wikipedia-Beitrag durch. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, dass das wird zu viel, das geht ja schon.
Aber wenn du ihn liest, sozusagen, fragt man sich, warum sie für den Job ausgewählt wurde.
Ja, also absolut.
Ist schon ein bisschen eigenartig.
Von den Filmen, dann die war mal von jemand sehr Bekanntem, war die mal ein Jahr lang die Assistentin. Wenn ihr den Namen lest, fragt ihr euch, ob es noch geht. Sie ist totale Vertreterin dieser queeren Szene, ist auch lesbisch, alles okay, das ist ja alles kein Thema. Also wir leben ja in 2024. Alles gut. Aber in welcher Art und Weise die das in dieses ganze Thema damit reingebracht hat, sie setzt sich auf so einer Star Wars Convention hin, wo das verkündet wurde, da Ecolite bliblablub, fängt an, auf Knopfdruck zu weinen und sagt, oh, Star Wars hat mein Leben gerettet. Wie, erklärt sie gar nicht. Keine Ahnung, hat sie. Ich weiß es nicht, wie Star Wars gemacht hat. Im nächsten Satz, zack, Tränen aus und sie fängt sofort an, George Lucas zu bashen, dass sie eigentlich die DNA von Star Wars besser erkannt hat als der Schöpfer von Star Wars. Dass er ja eigentlich nur so ein reicher, weiser Mann ist, der seine reichen, weisen Ideen umgesetzt hat. In dem Moment, kurzer Disclaimer, war er nicht reich, sondern einfach nur ein weiser alter Mann. Und alt war er auch nicht, ne? Als Star Wars gemacht hat. Der war ja komplett broke gewesen danach. Der war ja broke, bis der angelaufen ist, der Film. Der war ja finanziell ruiniert durch diesen Film. Wenn der nicht funktioniert hätte, würde den heute keiner kennen und der wird in Los Angeles im Pappkarton wohnen irgendwo wahrscheinlich. Und sie geht auf sowas ein und sagt dann, sie will jetzt die starke Frau etablieren in diesem Star Wars Universe.
Und dann habe ich, weil es ja keine gibt, ne?
Habe ich mir gedacht, hat die mal irgendeinen von diesen Filmen geguckt?
Jemals?
Also
es ist ja.
Du hast in den ganz alten Teilen Prinzessin Leia, die einer der stärksten Charaktere in diesem ganzen Universe ist.
Ja.
Die Anführerin der Rebellion ist, die quasi über alle Folgen hinweg immer präsent ist. Die eine super taffe Person ist. Gerade auch zu dieser, man muss sich ja überlegen, zu der Zeit, wo der erste Star Wars Film gemacht hat, hast du ja nicht so viel taffe Frauen in irgendwelchen Serien, Filmen.
Ja, es war Männerdomäne, ne, klar.
Ja, und sie war super tough. Sie hat sich mit so Schlappmäulern wie dem Han Solo und so immer auf Augenhöhe bewegt. Sie war die große Schwester für Luke Skywalker.
Ja, auf jeden Fall, ja.
So, dann gehst du jetzt mal in die ganz abartigen erste, zweite, dritte Teil sogar.
Die gibt's ja nicht, aber machen wir es trotzdem.
Ja. Da hast du eine Padme.
Richtig.
Eine Natalie Portman, die eine hervorragende Schauspielerin ist. Die
absolut.
In Filmen, die als 11-jähriges Mädchen, was übrigens die Mädchen hier in dem Ding auch nicht gekonnt haben, schon bei Leon der Profi brilliert hat als 11-jähriges Mädchen. Die spielt eine Padme, die auch eine super starke Persönlichkeit ist.
Das war prima.
Die diesen, gegen dieses ganzen Senat und alles da vorgeht, die diesen Kampf mit Anakin da irgendwo auf einer emotionalen Ebene ausführt. Und jetzt überraschenderweise in dem 7, 8 und 9er.
Genau, hast du Ray.
Hast du Ray, die eigentlich die Hauptdarstellerin ist in diesem.
Was wir damit sagen wollen, ist so, wenn du schon so viele starke, bekannte oder auch Filmtragende als Main Actor, ne, wie in 7, 8, 9 hast, warum hat Disney jetzt irgendwie so den Auftrag rausgegeben, dass es eine Serie geben muss, die sich also vor allem so ein Setting in den Vordergrund stellt. Also die gezielt sagt, mach mal bitte eine Star Wars Serie, wo es um starke Frauen geht und du, weil du eben in deiner Vergangenheit schon viel dieses Thema produziert und aufgegriffen hast, bist dann für uns quasi eine Showrunnerin, die da sehr gut geeignet ist, weil du hast A, die Vorkenntnisse durch deine vorherigen Produktionen und durch deine persönlichen Ansichten, bist du dafür sehr geeignet. Das ist ja so ein bisschen auch, wie die zusammengekommen sind, soweit ich weiß. Und es macht ja erstmal aus dem Blickwinkel Sinn, so, wenn du das sowas machen willst, dass du dann so jemanden holst. Aber was sie dann draus macht, und sie hätte auch Echo Scheid ja gut machen können, auch aus diesem Blickwinkel und auch mit diesem Ziel, mit diesem Metaziel, hätte sie ja alles machen können, aber sie hat es halt überhaupt nicht hinbekommen, weil sie einerseits vielleicht es viel zu plakativ in den Vordergrund stellt, weil sie ziemlich unkreativ mit vielem umgeht. Und teilweise ist es ja auch einfach nur lächerlich. Also, sorry, da muss ich noch einmal einwerfen, weil hat mein Gehirn so anzerstört. Da gibt's die Jedi sind da unterwegs bei den Hexen und so, um was abzuklären. Und die Hexen übernehmen dann von einem Wookiee-Jedi, der zu der Jedi-Gruppe gehört, übernehmen gemeinsam, das Kollektiv übernimmt die Kontrolle über ihn und lässt ihn dann gegen seine Jedi-Freunde kämpfen. Und dann siehst du immer wieder diesen Kampf mit diesem Wookiee mit seinem Laserschwert, wie er mit den anderen erfahrenen Jedis fightet, ist sogar teilweise ganz cool. Und dann schneiden sie immer wieder in so eine Art Atrium, wo dieser ganze Hexenzirkel sitzt und alle haben die Augen zu und wackeln so im Takt von links nach rechts. Und das soll so quasi diese Beschwörung aufzeigen, wie sie dieses Kontrollkommando über diesen Wookiee. Du siehst die da hin und her wackeln, denkst dir, oh bitte nein, oh bitte hört auf damit, weil es einfach so uncool rüberkommt und die Stimmung kaputt macht und boah.
Ja, vor allem jetzt, gehen wir auf die Ebene zurück. Sie versuchen ja, Frauen in einem Universe, wo Frauen schon super starke Rollen haben, noch stärker darzustellen.
Und dann müssen sie einen Mann kontrollieren?
Der Antagonist ist ja aber gleichzeitig auch wieder Frauen. Also irgendwo.
Ja, wobei der große Antagonist,
ja, also
der größte ist ja ein Typ, aber dass du sozusagen sagst, ey, ich habe einen Zirkel mit krassen Hexen, mit krassen Machtkräften, die auch sonst gut bewaffnet sind und die kämpfen können und die es richtig drauf haben, alles irgendwie MacGyvers und so, die überleben auf diesem krassen Planeten mit einer total feindlichen Fauna und Flora, kriegen die alles hin, aber wenn dann ein paar Jedis kommen, dann müssen sie halt ein Wookiee-Jedi sozusagen, also in Anführungszeichen einen Mann übernehmen, um den Kampf für sie auszutragen. Wenn das nicht fail ist, weiß ich es auch nicht.
Ich finde es von A bis Z
absolut. Das macht keinen Sinn, der Mist. Echt,
sorry. Also wirklich nicht. Auch nochmal als kleiner Fun-Fact. Also ich glaube, dass sehr viele Darsteller sich nicht wirklich mal mit Star Wars auseinandergesetzt haben. Der Charlie Barnett, den kennt ja kein Mensch, habe das jetzt auch nur bei den Recherchen hier gesehen, hat wirklich dreimal, also in drei verschiedenen Interviews gesagt, eigentlich hat er ja mehr Sympathie zur bösen Seite, also auch zu den Sith, weil Anakin Skywalker hat ja Millionen Leute umgebracht, wie er den Todesstern zerstört hat. Dann habe ich Punkt 1, erst habe ich gedacht, Millionen Leute? Wie viele Leute arbeiten auf sowas? Millionen? Und dann ist mir aufgefallen, der hat ja Anakin Skywalker gesagt, hat Anakin Skywalker irgendeinen Todesstern zerstört? Gab es noch drei andere Todessterne, von denen wir nichts wissen?
Also mir ist nichts bekannt, aber es wäre natürlich jetzt ein
Riesending. Und das hat er halt, also wenn du das einmal aus Versehen sagst, okay, aber das hat er dreimal gesagt. Also spätestens am ersten Mal musste dir doch einer sagen, hier, pass auf, alle, du hast den falschen Skywalker genannt. Oh, ja. Oh. Und dann sagt er diesen Satz und den hat er, wie so auswendig gelernt, einfach gerade wieder gesagt.
Ich meine, klar, bist auf so einer Con, wenn du da mal bist, jetzt sicherlich aufgeregt oder auf der Bühne, dann aber die anderen würden dich ja auch darauf hinweisen, wenn es so oft passiert, weil es ja auch dann kein gutes Marketing ist und so. Ne? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, glaube ich. Zumindest, wenn man in so einer exponierten Position dann da sitzt. Ich glaube, weißt du, was man gut, wie man Echo Scheid gut zusammenfassen kann? Ich glaube, man hat hier wirklich versucht, was anders zu machen. Man hat es aber nicht geschafft und ist in totaler Mittelmäßigkeit gescheitert.
Das ist mein Fazit, glaube ich. Man merkt auch so beim Gucken, merkt man gar nicht, dass der Ansatz mal irgendwas anderes mal nicht da ist. Sie machen es halt so ein bisschen auf eine andere Art, aber nicht positiv auf eine andere Art, so wie das Endor zum Beispiel gemacht hat, mal bodenständiger irgendwas zu erzählen, mal nicht jeder zweite Dulli hat Lichtschwärze ungefähr, sondern einfach, es war doch auch vorher, war doch die Serie vorher, die ja schon genauso viel Scheiße war ja Ashoka. Da waren ja nur Frauen, die das Ganze gemacht haben. Oder? Mhm. Ich meine, die Serie macht keinen Sinn, weil die am Ende genauso weit sind wie am Anfang, aber selbst da waren doch schon immer diese Frauenrollen und alles ist doch super dargestellt in Star Wars. Aus meiner, warte, jetzt bin jetzt kein Frauenrechtler, aber was soll das? Ich verstehe das nicht. Was hat die denn, wenn du jetzt Ashoka betrachtest und diese Serie betrachtest, was ist denn da groß anders?
Ja, weißt du was? Soll ich um allen hier den Abend und die gute Laune zu retten, einfach nochmal diesen unglaublich schönen Dialog von Luthen aus Endor rezitieren.
Ja, den hast du jetzt schon dreimal gesagt. Da rennt jetzt keinem mehr den Abend.
Aber ich möchte so gerne.
Na gut. Ja, kannst du am Abspann nochmal hintranhängen, als Pre-Credit-Scene.
Ja. Ich sage euch echt, Leute, ihr müsst das immer und immer wieder lesen. Das ist so, wie dieser Moment,
wo er sagt... Sollst du mit deinem Arzt darüber reden? Oder vielleicht mal mit mehreren.
Ich krieg dieses ein, ich krieg, ich meine, das ist ja für mich auch ein Zeichen für eine gute Show. Es hätte ja auch in einem Film oder so vorkommen können. Aber wenn er sagt, ja, was haben Sie verloren? Und wenn er dann sagt, what I have lost. Und
was
dann
doch wieder erzählt.
Oh, ich kann nicht aufhören, halte mich auf. Ja,
wir wollten doch gerade über Echolight. Jetzt habe ich schon
Echolight, du hast schon wieder falsch gesagt.
Ja.
Also es ist, also es, sagen wir mal
absolute,
so.
Absolute Nicht-Empfehlung.
Wenn, absolute Nicht-Empfehlung, Daumen nach unten. Und ich sag mal so, wenn ihr jetzt gar nichts zu gucken habt, dann guckt lieber nichts als das. Ja. Ich weiß, das ist echt böse und würde ich sonst auch nie sagen. Und es braucht
also bevor lange, ich das nochmal gucken würde, bevor aber ich das nochmal gucken würde, würde ich mich lieber an Kinzigsee setzen und irgendwelchen Leuten zukündigen, wie sie mit dem Hydrofoil-Surfboard über den See machen.
Ja. Ohne Mist. Oder weißt du was? Ich guck mir lieber 100 Stunden vom wie heißt der, vom Markus Lanz Hawaii Toast Video an. Oh Gott. In Schleife. Das ist sogar besser als Echo Schleife.
Lagerfeuer-Video,
ja. Ja, ohne Mist.
So, jetzt haben wir auch wieder überzogen. Wie immer. Ja, eigentlich. Warum jetzt erwähnen wir das eigentlich noch?
Aber wir mussten euch alle retten vor die Echo-Scheid. Zumindest, wenn ihr es noch rechtzeitig hört und dann noch gar nicht angefangen habt, besteht noch eine Chance, euer Leben zu verbessern, dauerhaft. Wir haben es natürlich jetzt schon ganz schön hart angegangen, aber ich muss sagen, dass ich bei dir Serie zum ersten Mal das Gefühl habe, ich kann gar nicht anders. Das muss aus mir raus. Ich bin so enttäuscht.
Ja, du bist ja auch noch so verrückt und guckst die auch noch.
Ja, ich will jetzt halt natürlich wissen, was sie am Ende noch bringen. Und die 30 Minuten, die sind ja auch recht kurz, die Folgen, die gebe ich mir jetzt schon noch. Aber
am Ende kommt raus, alles eine Science-Fiction-Serie und es ist alles frei erfunden. Es gibt KK, eine Jedi-Ritter. Das wird am Ende rauskommen.
Ja, aber Tim,
das glaubst du ja selber. Die Leslie Hedlund hat aufgelöst, Leute, das sind einfach Leute, die haben so ein Stecken in der Hand und da wird am Computer wird das oben drüber gelegt.
Das kann nicht stimmen.
Und wenn der eine so mit der Hand macht und hält die Hand so hoch und formt die so, als würde er den anderen würgen, tut der andere nur so, als würde er gewürgt werden. Das geht in Wirklichkeit gar nicht. Und das am Ende, das ist Post-Credit-Scene, tut Leslie Hedlund nochmal mit ihrem damaligen Chef zusammen, den sie extra aus dem Knast geholt haben für diese Post-Credit-Scene, den alten Wichser, tun sie das nochmal erklären. Dass das, die sagen dann, Leute, passt auf, glaubt nicht, dass Star Wars Realität ist. Es gibt keine Jedi-Ritter. Glaubt's nicht. Bitte. Ja. Glaubt ans heilige Spaghetti, und fliegende Spaghetti-Monster, das ist real. Oder an die Hohlerde oder Flacherde oder an beides. Ja, beides geht nicht. Hohl und flach zusammen geht nicht.
Ach, es gibt bestimmt irgendwann eine Religion, die auch das glaubt.
Ja, also die hohle Flacherde. Macht was er wollt, aber es gibt keine Jedi-Ritter. So, tut mir leid, dass ich euch jetzt damit in die Nacht entlasse. Kinder.
Das war glaube ich, jetzt echt
ein
hartes Ende. Also pass auf.
Am Ende alle, wie hieß es, He-Man oder Marshall Bravestar Folgen, gab es doch immer so dieses...
Oh ja, da kommt
jetzt noch mal Marshall so,
Bravestar nochmal nach vorne mit der Moral von der Geschichte.
Mit der Moral von der Geschichte. Die Moral von der Geschichte für heute ist...
Schau kein Echo-Scheid nicht.
Nee, zum Beispiel. Und die zweite Moral ist, und das wäre so optimale Druck. Warmes Bier ist immer noch kälter als gar kein Bier.
Danke. Ich glaube, das kann man so wunderbar stehen lassen. Und damit falls ihr jetzt doch total am Boden und zerstört seid und gerade schon eigentlich noch unsere Folge gehört habt, bevor ihr die erste Folge Echo-Scheid gucken wolltet, machen wir das so. Wir klatschen jetzt, wir starten jetzt das Intro an. Intro kommt am Anfang. Outro an. Da ist es. Und wenn es vorbei ist und ich noch ganz viel Zeit und Lust habe, dann werde ich diesen schönen Dialog für euch nochmal ans Ende packen, um euch wieder auf gute Gedanken zu bringen nach dem Abspann.
Post-Credit Tobi.
Post-Credit Secret Scene mit Ankündigung. Ja. Leute, war wieder schön mit euch.
Macht's gut. Guckt keine Disney Star Wars Filme. Tschüss.
Bleibt uns gewogen. Bye-bye.
What do you sacrifice? Calm, kindness, kinship, love. I have given up all chance at inner peace. I have made my mind a sunless space. I share my dreams with ghosts. I wake up every day to an equation I wrote 15 years ago, from which there's only one conclusion. I'm damned for what I do. My anger, my ego, my unwillingness to yield, my eagerness to fight, they've set me on a path from which there's no escape. I yearn to be a savior against injustice without contemplating the cost. And by the time I looked down, there was no longer any ground beneath my feet. What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I will never see. No, the ego that started this fight will never have a mirror, or an audience, or the light of gratitude. So what do I sacrifice? Everything.